Hier sind die Kack- und Sachgeschichten mit einem Star Trek Spezial. Wir präsentieren und analysieren die verschiedenen Weltraumspezies, die im Trek-Universum so kreuchen und fleuchen. In diesem ersten Teil geht es heute um die Klingonen, die Borg, Ferengi, Vulkanier und um uns selbst, die Menschen. Ich bin Fred, viel Spaß.
Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber werden sie noch schlecht zu
wollen. La 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 la.
Das sind die.
Ladies and Gentlemen, liebe Klingonen und die, die es noch werden möchten, herzlich willkommen. Wir senden live von Alpha Centauri BB. Hier sind die Kack- und Sachgeschichten aus dem Sci-Fi HQ. Ich begrüße bei mir am Tisch Andy.
Hallo.
Softwareentwickler, Sexexperte für alles, was im Weltraum, für Geschlechtsverkehr im Weltraum.
Korrekt. Habe ich ein Diplom für.
Besitzer eines eigenen Staubsaugerroboters namens Asimo. Und auf der anderen Seite bei mir Fabio.
Hi.
Diplom-Mathematiker, yeah. Professioneller Esoteriker und Theologe.
Fick dich.
Anhänger so ziemlich jeder Verschwörungstheorie, die wir kennen, nicht.
Vergewaltiger.
Wir sprechen heute über Star Trek.
Yeah.
Bevor jetzt alle abschalten, die Star Trek nicht kennen, also keiner, denn jeder von unseren Hörern kennt das. Wir werden heute ziemlich in die Trekker-Ecke gehen. Wir sprechen über die Rassen und Völker aus dem Star Trek-Universum. Wer jetzt sagt, ich bin nicht der Ober-Trekker oder Trekkie oder was auch immer, hört trotzdem zu, ihr wisst, wie es bei uns ist, wird trotzdem spannend und man kann noch so einiges lernen und darüber zu reden. Freunde, springen wir direkt mit einem Kopfsprung ins Thema rein, oder?
Also, wir reden heute nicht über Star Trek im Allgemeinen, sondern über Star Trek-Rassen.
Genau, oder? Genau. Wir hatten ja die Idee, dass wir anfangen, jetzt über die verschiedenen Völker zu sprechen und über die einzelnen Rassen und Spezies im Star Trek-Universum, das, was wir über die wissen, bla 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 bla.
Wollen wir mal mit der abartigsten und unzivilisiertesten Rasse im Star Trek-Universum anfangen?
Mit den richtigen Schleimscheißern des Universums? Mit den
niedersten Gesocks?
Mit den einzig wahren Bösewichten des Star Trek-Universums?
Mhm. Lass uns mit den Menschen anfangen.
Ja, die Menschen.
Da muss jetzt doch einer was sagen.
Die Menschen, die sich aneignen, ja, in einem Universum eine Herrschaftsrolle einzunehmen. Das ist ja wohl das Lächerlichste ever.
Mit ihrer Scheißethik.
Also in der Welt von Star Trek ist es ja so, dass wir Menschen die Spezies sind, die so mitunter am jüngsten zum Club dazugehört. Ja? Also wir sind so die Newcomer im Universum.
Was schon ziemlich erwachsen ist für eine von Menschen gemachte Serie.
Inwiefern
meinst du das? Dass wir nicht die Götter sind, die die Ersten waren und die Besten und sowieso.
Also wir sind im Universum von Star Trek die Newcomer. Wir haben den Warp-Antrieb, die Überlichtgeschwindigkeitsreise, erst Mitte des 21. Jahrhunderts erfunden. Na, im Film First Contact erfährt man ja Einzelheiten. Bald ist es soweit in rund 50 Jahren. Und oder was war es? 2060er auf jeden Fall, ja. Entwickeln wir den Warp-Antrieb, die Überlichtgeschwindigkeit. Daraufhin treten wir dann dem Galaktischen Club bei. Beziehungsweise wir gründen sogar selbst den Galaktischen Club.
Wobei das geschieht ja erst später, aber.
Aber wir sind die Newcomer, die Neuen. Trotzdem sind wir aber die Geilsten, so, ne?
Ja, klar.
Ja, die große Stärke der Menschen im Star Trek-Universum ist ja die Diplomatie.
Mhm. Ja,
dass wir die großen Forscher sind und die Diplomaten, die es schaffen, irgendwelche anderen Spezies miteinander zu vermitteln.
Die Peacemaker.
Das ist der größte Witz ever.
Wir sind die Einzigen, die nicht komplett ausrasten, wenn eine andere Spezies nicht sofort weiß, wie sie sich uns gegenüber zu verhalten hat.
Also die Menschen,
wir sind die einzige Spezies, die es akzeptiert, dass jemand, der uns noch nie gesehen hat, nicht weiß, wie unsere Gesellschaft funktioniert.
Wir sind die einzige Spezies, die sich darüber Gedanken macht, wie wir uns gegenüber einer anderen Spezies verhalten müssen.
Ja. Also die Menschen sind bei Star Trek die Ausgeglichenen, die Allrounder.
Ja. Ja, die Diplomaten, ne? Die Politiker, die Forscher, die wo meinen, hey, wir sind die coolsten, weil wir greifen nicht zu den Waffen, es sei denn, ihr greift uns an und dann ansonsten sind wir eigentlich nur, wie gesagt, auf Peace und Frieden raus und wollen eigentlich auch gar keine fremden Ressourcen an uns eignen, sondern wir wollen eine große Allianz, ein großes Bündnis.
Auf unser Drängen wurde die Föderation, ja, diese Allianz im Alpha-Quadranten.
Dann Captain Archer.
Genau, die Föderation wurde auf unser Drängen praktisch gegründet. Also diese tolle, große, friedliche Allianz, die Föderation, die haben wir geschaffen. Es wird zwar immer gesagt, dass die Föderation so ein demokratischer Apparat ist und dass alle Mitspracherecht haben und alle sind gleichberechtigt, aber alles, was wir sehen und hören, lässt wirklich nur einen Schluss zu, nämlich dass wir die Chefs sind und alle anderen Aliens sind unsere Angestellten.
Ich meine, guck dir mal die Führungsriege bei der Föderation an. Jedes Mal, wenn ein Captain Kontakt mit einem Admiral oder einem Sternflotten-Anführer Kontakt aufnimmt, ja, über eine geheime Sprechverbindung oder wie auch immer, ist das ein Mensch, der da einem gegenüber sitzt. Es ist niemals oder ganz, 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 ganz selten mal ein Vulkanier, der einem Befehle erteilt. Aber in der Regel ist es so, dass das Sternflotten-Hauptquartier hauptsächlich mit Menschen besetzt ist.
Ja, also der Präsident der Erde ist ja ein Außerirdischer.
Der Präsident der Föderation.
Oder sogar Föderation.
Also man muss unterscheiden zwischen der Föderation und der Sternenflotte.
Ja, Moment, was? Aber auch der, nee, ich rede vom Präsident der Sternenflotte.
Der Föderation
ist ein Außerirdischer.
Moment. Was vielen Leuten oft nicht bewusst ist, weil alles so friedlich und diplomatisch und heititei, wir verstehen uns alle, ist, die Sternenflotte ist eine militärische Organisation. Die Sternenflotte ist das Militär der Föderation.
Ja.
Die Föderation ist die NATO und die Sternenflotte sind die Blauhelme, so ungefähr.
Ja.
Die Sternenflotte hat keinen Präsident. Die hat einen obersten Befehlshaber, einen obersten Admiral, weil das Militär ist.
Ja, aber
die
Föderation, der Präsident der Erde ist
der Präsident der Föderation wird immer mehr, man sieht mehrere, einmal in den alten Filmen mit Kirk und man sieht ihn auch bei Deep Space Nine zum Beispiel. Der Präsident der Erde ist immer ein Alien. Ja, es ist doch der Quoten-Alien, ohne Scheiß.
Ja.
Ich meine,
das ist der Bundespräsident der Zukunft, versteht ihr?
Aber er hat nichts
zu melden, das ist einfach nur ein Repräsentant.
Der Typ, also das Hauptquartier der Föderation ist in Paris. Warum denn den Scheiß Paris? Ist in Paris auf der Erde und da gibt es keine
Diskussion.
Weil
die Franzosen bekannt dafür sind, die größte Streitmacht der Welt zu sein.
Und du siehst...
Jetzt verstehe ich auch, wieso Jean-Luc Captain geworden ist.
Oh ja,
nein, Jean-Luc ist Captain geworden, weil er der einzige Mensch auf der ganzen Welt ist, der seinen eigenen Geburtsnamen nicht aussprechen kann.
Jean-Luc Picard.
Jean-Luc Picard. Arschloch.
ja, genau. Also wenn wir auch die Insassen von Sternflottenraumschiffen sehen, und das tun wir die meiste Zeit in den Serien, dann sehen wir fast nur Menschen.
Ja.
Du kannst mir nicht erzählen, dass die Menschen die Mehrzahl der Bevölkerung der Galaxis ausmachen.
Allein schon die Idee, dass das Hauptquartier der Sternflotte und der Föderation beides auf der Erde ist, ist ja schon der Witz an sich. Wieso nimmt man nicht irgendeine Weltraumstation irgendwo im Weltraum? Ja,
absolut.
In der Mitte von den Gründungsnationen, das wär gerecht. Nee, man nimmt natürlich die Erde und irgendeine Pseudo-Hauptstadt.
Es müsste auf Vulkan sein eigentlich.
Es müsste dezentral sein.
Ja,
es dürfte nicht das eine Hauptquartier geben.
In der Mitte zwischen Erde und Vulkan liegen.
Jein, wir haben auch den zentralen Hof in Den Haag. Also es braucht schon, es kann schon zentral sein. Aber warum auf der scheiß Erde, Mann?
Warum? Das macht keinen Sinn.
Ja, weil die Serie Star Trek geschrieben wurde von Menschen deswegen.
Ja. Stimmt, ich muss
und von Amerikanern
zurücknehmen, wo ich gesagt habe, es ist ganz schön erwachsen. Eigentlich ist es doch nicht, wenn man sich es genauer anguckt.
Also wir Menschen, ich weiß nicht, was wir jetzt da groß noch drüber sagen sollen. Die Menschen in Star Trek sind halt meistens die Protagonisten, die Crewmitglieder, die sind halt ausgeglichen.
Während die Menschen, das ist die absolute Utopie, die Wunschvorstellung, wie wir uns selbst als Menschen uns vorstellen,
genau.
Und wie wir uns selbst entwickeln möchten oder uns wünschen würden, dass wir irgendwann mal sein oder sind.
Ganz genau.
Ja, jedenfalls ja. Die mit Hirn, ja.
Ja, genau.
Ganz genau.
Genau. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, in naher Zukunft wird das nicht der Fall sein.
Bei Star Trek sind alle Menschen sehr reif, ausgeglichen, emotional sehr, sehr weit fortgeschritten, erwachsen, haben ihre niederen...
Ja, lass einfach mal die Währung abschaffen. Ich will mal sehen, was auf der Erde los ist, in dem Moment, wo wir versuchen, die Währung abzuschaffen.
Wie ich schon immer postuliert habe, es ist der nächste logische Schritt, aber uns fehlt die Technologie dazu. Du kannst Währung erst dann abschaffen, wenn du schaffst, kostenlos für alle Nahrung und, wie es so schön heißt, Leisure Goods, also
Luxusgüter
herzustellen.
Das ist ein spannender Aspekt der Menschen bei Star Trek, der sich tatsächlich von, soweit wir wissen, den meisten anderen Alien-Spezies unterscheidet. Sie haben es geschafft, den Währung, also Geld abzuschaffen. Es gibt kein Geld mehr, es gibt keine Währung mehr, sondern alle auf der Erde haben das Recht, die Möglichkeit, materiellen Besitz frei zu bekommen. Ich meine, es gibt dort Replikatoren, die aus Materie...
Sagen wir mal so, materieller Besitz ist irrelevant.
Du kriegst
die Güter des täglichen Bedarfs, wenn du sie brauchst.
Ja, aber auch nicht jeder hat ein mega geiles Raumschiff.
Nein.
Also es gibt schon Reichtum in der Form, du kannst dich schon hochwirtschaften.
Die Menschen sind nämlich auch so vernünftig, dass sie wissen, dass nicht jeder ein riesiges Raumschiff braucht.
Ja, exakt. Und wenn du willst, dann kannst du trotzdem mit einmal mitfliegen. Ja. Aber du brauchst es nicht. Aber ich glaube ehrlich gesagt fest daran, das ist der kleine Optimist in mir, ne? Eigentlich hasse ich alles in jedem, aber das ist der kleine Optimist. Ich glaube daran, wenn wir die Technologie hätten, dass jeder Luxusgüter frei zur Verfügung hätte, wie er sie bräuchte, dann wäre schon mal 50% aller Probleme aus dem Weg und dann könnten wir auch wahrscheinlich Geld abschaffen. Klar, wenn du jetzt wirklich sagst, von heute auf morgen, es gibt kein Geld mehr, jeder kriegt alles, dann rennt jeder in den Laden und nimmt sich alles mit, was er kann. Aber es kommt der Punkt, wo du merkst, es macht keinen Sinn, weil ich kann morgen wieder hin und mir wieder alles holen, was ich will. Und dann normalisiert sich die Geschichte. Und daran glaube ich fest, dass man kein Geld braucht.
Ja, aber, punkto Arbeit. Bei Star Trek, diese ganzen Menschen, die in der Sternflotte arbeiten und sich dort jeden Tag für die Welt, für die Erde, für die Föderation in Gefahr begeben, die machen das kostenlos. Ja. Also die verdienen kein Geld in der Sternenflotte.
Sie machen es für Prestige und sie machen es für Neugier.
Und sie machen es nicht mal für den eigenen Prestige, sondern vielleicht schon, aber sie machen es, so wird das bei First Contact in einem Kinofilm auch gesagt von Jean-Luc Picard, die Menschen arbeiten, um sich selbst zu verbessern.
Ja.
Nicht nur sich selbst als Individuum, sondern auch sich selbst, die gesamte Menschheit.
Also und überleg mal, wie weit eine Gesellschaft in dem Kopf sein muss.
Ja,
oh ja.
Absolut.
Weißt du, jeder, der jetzt zuhört, sagt sich für sich, ja, klar, wäre ich sofort dabei. Aber 10 Minuten später will jemand von dir 10 Euro und du sagst,
jetzt stell dir mal vor, du müsstest nicht mehr arbeiten.
Was ich meine? Ja. Das ist so tief drin, wir sind so weit weg davon, leider. Aber ich würde es mir echt wünschen.
Ja. Stell dir vor, du müsstest nicht mehr arbeiten. Also gut, dann müsstest du dir
arbeiten. Im Star Trek-Universum musst du arbeiten.
Sagt wer?
Nein, du musst nicht. Das ist ja du musst nicht.
Musst du
tust es. Du tust es freiwillig.
Ja, du tust es aus.
Niemand schreibt dir vor, dass du arbeitest, aber jeder erwartet von dir, beziehungsweise irgendwie ist es in dir drin, dass du einfach arbeitest. Du suchst dir deine Spezialität raus, wo du gut drin bist, sei es jetzt irgendeine Wissenschaft oder ich bin Barkeeper in irgendeiner Bar. Irgendeine Beschäftigung habe ich und bereichere damit die Gesellschaft.
Ja,
und das macht jeder so.
Hätte ich angenommen, es wäre so. Ich würde trotzdem an meinem Computer sitzen und trotzdem programmieren. Ich würde vielleicht andere Sachen programmieren, die ich jetzt auf der Arbeit tue, aber ich würde es trotzdem tun. Du hast den Trieb, dass du normalerweise, also wenn du gebildet bist, dann hast du den Trieb. Ich sage jetzt nicht, dass ich mega gebildet bin, aber du weißt, was ich damit sagen will. Wenn du eine gewisse Grundbildung hast, dann hast du den Trieb, was zu machen, du hast den Trieb, was zu erschaffen. Deswegen machst du deinen scheiß Podcast, deswegen sind wir 2 Programmierer. Fast jeder hat den Trieb, was zu erschaffen, und die es nicht haben, sind meistens die, die einfach ein unglückliches Leben hatten. Hätten sie, behaupte ich jetzt mal, wären sie anders aufgewachsen, hätten sie andere Sachen gesehen in ihrem Leben, andere Sachen beigebracht.
Ja, ich verstehe.
Würden sie anders reagieren und anders leben. Und ich Klar, das ein Problem, was
der
du hast,
Wunsch,
sind Handwerker.
Produktiv zu sein.
Das ein Problem, was du in so einer Gesellschaft hast, sind Handwerker und Putzen. Das heißt, du musst die komplette Technologie haben. Alles putzt sich selber. Ja. Ein Haus baut sich durch Maschinen alleine. Sowas musst du erreichen.
Also ich bin
keiner
sicher,
hat mehr Bock, sich zu bewegen.
Oder du suchst dir irgendwelche Rassen im Weltraum, die das gerne tun.
Ja,
also es gibt auch viele Handwerker. Ich kenne sogar eine Person, die einen eigentlich in Anführungszeichen höherwertigen Job gekündigt hat, um als Handwerker wieder zu arbeiten. Manchen Leuten gefällt es auch mit Hand was zu schaffen.
Ich habe im Radio gehört bei SWR1 Leute, wenn ich hier mal kurz Werbung machen darf für einen anderen.
Hör ich auch hin und wieder.
Okay. Da hat ein Chefarzt, Herzchirurg, seinen Job gekündigt und ist LKW-Fernfahrer geworden. Der hat 30 Jahre lang Karriere gemacht als Arzt, hat Herz-OPs durchgeführt am laufenden Band und hat gesagt, Leute, ich bin nicht happy mit diesem Job, ich kündige, ich fange jetzt an als LKW-Fernfahrer und hat völlig neue Erfahrungen gesammelt.
Aber du kannst nicht darauf bauen, dass genug Menschen so
Moment,
sind.
Ja, also, natürlich nicht. Da reden wir wieder von der Prämisse der gebildeten Leute, die eine Selbstbestimmung haben, die sagen, okay, ich möchte Spaß haben bei der Tätigkeit, die ich durchführe.
Genau.
Ja, und das ist bei einem Herzchirurgen, der sich entscheidet, irgendwie Fernfahrer zu werden, im Zweifel genauso wie bei uns, die sagen, ey, Farb, lass uns einfach mal aus Fun irgendwas programmieren, um die Gesellschaft weiterzubringen.
Ja. Aber wie gesagt, du kannst in dem Fall dann nicht nur davon ausgehen, dass es genug geben wird. Heutzutage werden viele Leute in den Beruf einfach reingepresst. Was? Du hast die Schule nicht richtig geschafft. Ach was, scheiß drauf, versuch's nicht nochmal. Scheiß drauf. Mach irgendeine Ausbildung. Mach irgendwas. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Und ich möchte Ausbildungsberuf etc. auf gar keinen Fall runterwerten. Du brauchst die Leute. Darum geht's. Du brauchst die Leute.
Ja.
Und sie werden auch viel zu wenig oder zu schlecht bezahlt. Gerade Handwerker etc.
Gerade Erzieher und Erzieherinnen.
Genau,
unterirdisch bezahlt für die Verantwortung, die sie haben.
Vor allem Krankenschwestern,
ja.
Pflegerinnen,
ja.
Alles unterbezahlt 3.000. Und jetzt stell dir mal vor, es würde gar kein Geld mehr geben. Du könntest dich entscheiden zwischen nicht arbeiten, arbeiten und deinem Traum folgen. Dann haben wir ein echtes, und deswegen, muss die technische Grundlage.
Ich weiß nicht, ob du die Wahl hättest zum Nicht-Arbeiten. Ich glaube, so eine Gesellschaft kann ja nur funktionieren, wenn sich jeder für eine Arbeit entscheidet.
Okay, das und was passiert mit dem, der keinen Bock hat?
Gut, der wird in irgendein Internierungslager gesteckt und Zwangsarbeit verrichten müssen.
Ja, darauf wollte ich hinaus.
Das ist aber nicht der Fall im Star Trek-Universum.
Gibt es irgendetwas in der Welt offiziell. Gibt es irgendwas in der Welt von Star Trek, das uns vielleicht darüber spekulieren lassen kann, was mit Arbeitslosen auf der Erde oder mit Arbeitsverweigerern gemacht wird?
Also nicht direkt Arbeitsverweigerer, aber guck dir mal Beispiel Tom Paris an. Der wurde in einem Arbeitslager in Australien eingebunkert.
Aber Moment.
Ja, ja, er hat eine Straftat begangen, ja. Aber, ich meine, es ist nichts Neues, im Kommunismus gab es das auch, Arbeitsverweigerer wurden einfach in ein Arbeitslager gesteckt und genauso behandelt wie Gefangene, Kriminelle und so weiter und wurden einfach zur Arbeit gezwungen. Es spricht jetzt nicht für die utopische Darstellung der Menschheit im Star Trek-Universum und ich glaube auch nicht, dass es in einem Star Trek-Universum, wo die Menschheit so weit fortentwickelt ist, Leute gibt, die sich der Arbeit verweigern würden. Aber die Leute, die sich eine Arbeit verweigern, die musst du entsprechend in Anführungszeichen umerziehen. Das möge in entsprechenden Arbeitslagern geschehen.
Was ist, wenn wir als Zuschauer von den Menschen bei Star Trek immer nur eine verzerrte Darstellung bekommen? Ich meine, als Zuschauer einer solchen Serie, eines solchen Filmes, bist du immer der Erzählperspektive ausgeliefert. Kann es nicht sein, das ist hochspekulativ, aber kann es nicht sein, dass es auf der Erde auch eine Art Zweiklassengesellschaft gibt und dass wir immer nur von den coolen Menschen Bescheid bekommen? Kann es nicht sein, dass es dort auf der Erde auch Arbeitslose gibt, Menschen, die sich nicht in die Gesellschaft einfügen können und die irgendwie da versteckt gehalten werden?
Nein, wir reden von einer fiktiven Serie und das Ganze, was sein kann, ist das, was du siehst.
In dem Fall hast du ja trotzdem noch die komplette Galaxie zur Verfügung. Dann gehst du in irgendeine andere Kultur rüber, ja, bist von mir aus irgendein Captain eines Frachters. Bist du irgendein Captain eines Frachters oder machst du sonst irgendeine Scheiße? Du musst ja nicht zwangsläufig hier irgendwie auf der Erde rumvegetieren und arbeitslos sein. Versteht ihr, was ich meine?
In Star Trek wird die Erde als die absolute Utopie dargestellt.
Ja, definitiv. Da gibt es nichts Schlimmes.
Und wenn du keinen Bock hast zu arbeiten, dann lässt du es. Bestes Beispiel. Voyager-Folge, wo der Kim in ein Paralleluniversum oder sowas ähnliches gesogen wird, wo er nie losgeflogen ist, wo er nie...
Alternative Zeitlinie, wo er gerade dieses Shuttle da konstruiert.
Wo er nie dabei war bei der Voyager und der Tom Paris auch nicht. Und er besucht Tom Paris und Tom Paris wohnt in Paris, einer der teuersten Städte der Welt, wohnt dort, besäuft sich jeden Tag in einem geilen Club dort.
Spielt Pool
und ist einfach ein geiler Draufgänger.
Und ist ein Gammler.
Der die Weiber knallt. Mhm. Und das unterstützt die These, dass das in dem Universum irgendwie funktioniert. Mhm. Deswegen nein.
Es dürfen solange nicht zu viele Leute auf die Idee kommen, dass es ein cooler Lebensstil wäre, in Paris Poolbillard zu spielen und sonst nichts zu machen, funktioniert die Gesellschaft ja auch.
Ja.
Solange es eine Minderheit bleibt.
Und ich sag's mal so, was ist wichtiger? Die Ethik in sich und dass du das, was du erschaffen hast, benutzt oder dass du mit Krampf weiterhin Wachstum erzeugst, weil das ist ja das, wovon wir alle geprägt sind. Kapitalismus, Wachstum, Wachstum, ewiger Wachstum. Die Firma muss nächstes Jahr mehr wert sein als jetzt. Mhm. Das ist das, was wir alles so reingebrannt haben in unserem Gehirn. Wenn du das aber mal weglässt, ja gut, dann geht's halt, dann haben wir halt nächstes Jahr weniger Profit gemacht oder jetzt haben wir halt 20.000 mehr Arbeitslose. Wir haben trotzdem die Maschinen, die zu ernähren. Wen interessiert's? Das ist der Grundgedanke. Du brauchst nicht mehr wachsen, du brauchst nicht mehr produzieren, um zu wachsen. Das ist vorbei, weil das kann eh nicht funktionieren. Ewiger Wachstum gibt's nicht.
Lass mich mal einen anderen Punkt einwerfen.
Indigen Wachstum gibt's nicht.
Lass mich mal einen anderen Punkt einwerfen, Fabio. Aha. Wart ihr schon mal, also Farb, Fred, du bist ja nicht arbeitstätig, Farb.
Du Arschloch.
Siehst du, Fred, du wohnst auch nicht in der Gosse, oder?
Ja, eben, aber jetzt warte mal. Kennt ihr das, wenn ihr arbeitet und ihr seid dann ein, zwei Wochen krankgeschrieben, juckt's euch nicht unter dem Fingernagel, sprichwörtlich, nach einer Woche nur auf der Couch oder im Bett zu liegen und Hartz IV TV zu gucken? Ja, sagt ihr euch, kribbelt es nicht in euch und ihr sagt, ich möchte jetzt endlich wieder arbeiten gehen, ich möchte einer Beschäftigung nachgehen, ich möchte irgendetwas tun, aber ich möchte nicht weiter vor mich hin vegetieren?
Je nachdem, was dein Beruf ist, ist es auch so ein bisschen ein Baby, dass du willst, was passiert gerade, weißt du, ich bin gerade weg, was passiert jetzt, wer macht das jetzt, bla bla bla, je nachdem, was dein Berufsstand natürlich ist.
Aber ich glaube, dass dieses Gefühl jeder arbeitstätige Mensch früher oder später erfährt. Klar, dieses Gefühl kann man ignorieren, man kann es so weit ignorieren, dass man es irgendwann nicht mal interessiert und man sich mit Hartz IV TV abfindet, gell, Fred? Aber ohne Scheiß, also ich glaube instinktiv, wenn jeder Mensch einer Beschäftigung nachgeht, dann ist es doch im Endeffekt so, dass ich selbst einen Trieb, einen Instinkt in mir entwickle, um weiterhin eine Beschäftigung nachzugehen, die mir Spaß macht. Ja, ich würde mich einfach unwohl fühlen, den ganzen Tag auf der Couch zu vegetieren.
Das, was ich vorhin gemeint habe, wenn du die Leute, also die, anders. Fang nochmal an. Ich komm nochmal rein.
Ja, lass mich mal kurz, um das zu korrigieren, was mein geschätzter Mitpodcaster hier gerade von sich gegeben hat.
Achso, du musst kurz deinen Ruf retten.
Ich bin nicht arbeitslos.
Nein, natürlich nicht. Das war nur ein Joke, ja.
Aber das passt zum Thema. Tatsächlich, ich bin selbstständig und kenne das deswegen sehr gut, dass man mal mehr zu tun hat, mal weniger. Und ich hatte auch schon mal Phasen, wo ich einfach zu wenig Aufträge hatte. Das kennt jeder, der selbstständig ist. Und das ist ein scheiß Gefühl. Auch wenn du dann theoretisch Zeit hast, irgendwelche Freizeitsachen zu machen, es ist ein scheiß Gefühl, wenn du nichts zu tun hast. Jeder vielleicht nicht, aber ich sag mal, die meisten Menschen haben in sich schon diesen Drang, dass sie was Produktives tun möchten, das irgendwie Jean-Luc Picard weiterbringt.
Ja, eben. Und was ich sagen wollte, wenn du mal davon ausgehst, dass du wirklich alle Chancen gleich erziehst, dass du wirklich alle die gleiche Bildung bekommst, ne? was wir uns ja gerne vorstellen, dass es gerade so wäre, was aber nicht der Fall ist, angenommen, es wäre so. Und du lässt Geld außen vor. Es gibt kein Geld. Als kleines Kind, du gehst
zum Kiosk. Es gibt kein Geld. Ich bin Fabio. Es gibt kein Geld.
Musste ich jetzt rechnen. Er war schuld.
Leute, ja.
Warte doch mal. Du gehst als Kind zum Kiosk, kriegst deine Süßigkeiten, brauchst kein Geld. Scheißegal. Scheiß auf alles. Du bist so aufgewachsen, dass du es nicht brauchst. Du brauchst aber trotzdem einen Trieb in deinem Leben. Und dann...
Bei mir kommt gleich der Trieb, wenn ich dich so im Bademantel sehe. Fab sitzt hier wirklich buchstäblich oben ohne...
Warum tust du das?
Nur mit einem... Nur mit einem offenen Bademantel bekleidet. Ich sehe deine Nippel.
Ich habe Beweisfotos, ich schicke sie dir später durch.
Dann Entschuldigung, beende dein hochintellektuelles Plädoyer.
Ich wäre auch dafür, dass wir jetzt die Spezies Mensch verlassen.
Wir steigern uns jetzt zu sehr gerade rein bei den Menschen. Ich bin total überrascht, dass wir mehr als 2 Minuten über die Spezies Mensch bei Star Trek gesprochen haben.
Es ist halt die ultra hässliche
Lache. Ich könnte stundenlang lästern.
Nee, aber ihr habt, also das ist natürlich absolut recht. Das ist absolut recht.
Ich bin schon beleidigt, halt's Maul, geht zur nächsten Spezies.
Also.
Wo ist meiner?
Da. Was denn? Ah, okay. Wir trinken gerade kurze. Bei Star Trek ist es so. Prost.
Zum Wohl.
Bei Star Trek ist es so. Radio für Erwachsene. Bei Star Trek ist es so, dass praktisch fast alle Spezies und Alienrassen, die wir kennenlernen, eindeutig durch eine oder eine Handvoll von Eigenschaften definiert werden können. Da kommen wir noch dazu. Wir werden ja noch viele spannende Spezies besprechen.
Du meinst Klischees.
Klischees. Wir reden hier von verfickten Klischees. Fast jede Rasse ist ein Klischee ihrer selbst. Nee. Die Menschen sind die einzigen, das liegt halt aber auch an der Erzählperspektive, weil wir das halt von uns aus erzählen, weil wir kennen leider keine anderen Alien-Spezies in der Realität, außer uns selbst, die Menschen, und die sind schon alienmäßig genug. Es ist halt relativ natürlich, dass wir uns selbst als den Normalfall nehmen und die Alien-Spezies alle in irgendeine stereotype Ecke stellen, glaube ich.
Ja, und überleg mal, der Aufwand, die Anzahl an Folgen, die du bräuchtest, um eine Rasse zu entwickeln, die so aufwendig ist, dass sie unserer Komplexität nahe kommt, mit all ihren Facetten. Das ist natürlich, dass du, ne?
Über welche Rasse wollen wir denn jetzt sprechen?
Du bist der Host.
Welche ist denn die Alien-Spezies, an die man zuerst denkt, wenn man über Star Trek spricht?
Gut, Vulkanier.
Sind das Vulkanier und oder Klingonen?
Nein, Vulkanier, definitiv Vulkanier.
Scheiß Bock, hallo.
Wollen wir echt jetzt schon über Vulkanier
sprechen?
Nein,
aber du hast diese komische Frage gestellt.
Eigentlich nicht. Also ich würde jetzt auch noch nicht über Vulkanier sprechen wollen. Lass uns lieber mal... über Klingonen würde ich jetzt auch noch nicht sprechen wollen. Lass uns mal eine andere Spezies...
Nee, lasst uns nicht so mit so speziellen Sachen anfangen. Ich weiß, dass ihr es nur gut meint und euch die guten Sachen für den Schluss aufheben wollt. Aber lasst uns über die Basics sprechen.
Also Vulkanier, komm.
Klingonen. Lass uns erstmal Klingonen machen. Klingonen, oder?
Bachlet. Ja, also, okay.
Die Klingonen.
Ich meine, überleg mal, die Klingonen sind schon deswegen eine geile Kultur, weil es sogar ein offizielles Wörterbuch Menschensprache Klingonisch gibt.
Es ist eingetragen, tatsächlich ist es eigene offiziell. Sprache. Diese Sprache hat eine eigene Normnummer im internationalen Katalog der Sprachen. Ja. Es ist eine real existierende Sprache, die ein Linguist erfunden hat.
Es gibt ja ein paar tausend Leute, die quasi Klingonisch beherrschen.
Es gibt diese Sprache und die funktioniert auch. Aber jetzt mal zu der Spezies an sich. Stellt euch vor, ein Alien kommt auf die Erde. Wie erklärst du ihm, was die Klingonen in der Welt von Star Trek sind?
Wieso sollte ich das einem Alien erklären?
Keine Chance.
Ein Klingone erklärt sich doch am besten durch sein eigenes Auftreten, am besten selbst.
Erklär mir, wofür die Klingonen stehen.
Ein Wikinger in Space.
Eine Kriegerrasse, für den Ehre eigentlich das höchste Maß aller Dinge ist. Es ist scheißegal, ob er stirbt, ob er lebt, ob er Kinder kriegt oder whatever. Hauptsache, er führt sein Leben in Ehre und vor allen Dingen, er wird ehrenvoll getötet oder er stirbt im Kampf.
Für alle Vollnoobs, falls ihr überhaupt noch dabei seid, die Klingonen sind die mit den Stirnwülsten, meistens sehr dunkelhäutig. In der ganz alten Serie Raumschiff Enterprise hatten sie die noch nicht, aber das ist ein anderes Thema. Commander Worf ist der bekannteste Klingone im Star Trek-Universum. Das sind die klassische Gegenspielerrasse zur Föderation.
Die kommen im Original vor. Sehen bloß halt aus, die Menschen.
Richtig, richtig.
Die kommen vor.
Die kommen, habe ich doch nicht gesagt, dass die nicht vorkommen.
Ach, die gibt's nicht.
Der Stirnwulst, die Stirnwulst gibt es nicht im Original.
Aufpassen.
Sorry.
Aufpassen.
Ja, okay, ich penne schon ein bisschen.
Die Klingonen sind so eine extrem klischeehafte Kriegerrasse, wie du schon gesagt hast. Fab hat es toll auf den Punkt gebracht. Wikinger im Space.
Ja, und sie sind für mich auch die unlogischste von, ja, das sage ich jetzt allen, ich habe nicht alle auf dem Schirm, aber es ist eine der unlogischsten Rassen.
Na, ich muss sagen,
das Maß an Religion, was die an Tag bringen, sie sind nur darauf versteift, auf ihre Scheiß-Ehre, ihre Scheiß-Religion, ihr Scheiß-Buttlet und weiß der Teufel was. Und, aber sie haben trotzdem Wissenschaftler aus, du siehst sie nie oder selten, ja. Aber sie haben Wissenschaftler, die ihre ganze Weltraumforschung vorantreiben, aber wieso sollten sie das tun? Das ist ein unehrenhafter Beruf in denen ihren Augen. So eine Gesellschaft könnte sich gar nicht so weit entwickeln.
Das ist in der Tat ein Widerspruch in sich, da gebe ich dir recht, aber nichtsdestotrotz, der Beruf eines Wissenschaftlers ist nicht unehrenhaft an sich. Oder
es gibt eine Folge bei Enterprise, in der Archer vor einem klingonischen Gericht steht und der unterhält er sich, der hat einen ziemlich coolen Dialog mit einem klingonischen Anwalt.
Ja.
Sollte man
ja
auch nicht meinen, dass es bei Klingonen sowas wie Anwälte gibt, der genau ihm dann erklärt, dass es halt auch Künstler, Wissenschaftler, Anwälte, bla bla bla, vielleicht sogar Versicherungsvertreter auf Kronos gibt, dass diese Berufe aber nicht so hoch angesehen sind, sondern dass es halt schon der Shit ist, wenn du als Klingone Krieger wirst.
Ja, aber man muss auch halt mal sagen, keine oder kaum eine Kultur ist im Star Trek-Universum so detailliert und so ausgeprägt dargestellt wie die klingonische
das
Kultur.
Das liegt unter anderem daran, dass sie mitunter die Spezies sind, die schon am längsten dabei sind.
Ja, unter anderem. Aber in welcher Detailtiefe und in welcher...
Man weiß sehr viel über die Klingonen. Ja.
Der Tiefgang, der da teilweise dargestellt wird, ist einfach nur phänomenal, ja. Und deswegen, klar, es ist komplett anders als die Menschheit und im Zweifel spielt da viel Religion mit und so weiter. Aber die Klingons an sich ist eine geile Kultur. Könnt ihr sagen,
also
was ihr wollt?
Fab hat voll recht, die sind voll unlogisch, da wollen wir nochmal drauf eingehen. Aber du hast natürlich auch recht, die Klingonen sind super spannend und faszinierend. Die Klingonen sind einerseits unglaublich brutal, blutrünstig, es sind Killer, es sind Kämpfer. Diese ganze Gesellschaft gründet sich darauf, dass es um Kampf geht. Sie sind andererseits aber auch romantisch, emotional. Sie sind, sie haben ein sehr reiches kulturelles Erbe. Sie sind extrem religiös. Und die Religion von denen, die ist ja eigentlich nur Wikinger, die alte nordische Mythologie im Space. Also die glauben an einen abgefahrenen, gottgleichen Typen namens Kales. Finde ich sehr spannend. Kales hat die Götter im klingonischen Himmel alle umgebracht und ist dann an deren Platz getreten. Und ich glaube, er ist gar kein Gott, sondern er ist eher so ein Prophet wie Jesus, ist ja auch Wurst. Die Klingonen,
es gab ihn wirklich,
ja,
sozusagen.
Es gab ihn tatsächlich wirklich, wie in der Serie rauskommt. Im klingonischen Glauben ist es so, wie im Wikinger-Glauben, wenn du ehrenhaft im Kampf stirbst, kommst du nach Valhalla. Bei den Klingonen ist es der Stovokor.
Ja.
Ja, und genau das ist das Problem. Guck dir die komplette Kultur an. Es sind alles die Megakrieger und Kämpfer, okay. Aber komischerweise, kaum sind sie auf einem Raumschiff und irgendwas geht schief, sind sie Ingenieure, können alles kriegen, alles auf die Reihe, das ist komplett unlogisch.
Mhm.
Also, so sehr ich die Klingonen mag für das, was sie sind,
als
so
Gesellschaft,
wenig kann ich ihre Existenz akzeptieren, wenn
also
ich ehrlich bin.
Ich stimme dir, Fab, da voll und ganz zu. Ich glaube, als reale Gesellschaft wären die Klingonen unlebensfähig.
Es ist sie wären nicht fähig, in der Form zu leben. Sie wären nicht fähig, Technologie zu erschaffen.
Das Problem ist doch bei der Menschheit, dass nur eine gewisse Perspektive der Klingonen wiedergespiegelt wird. Genauso wie bei den Menschen, wie wir vorhin besprochen haben, nur das Ideale wieder dargestellt wird mit Diplomatie, bla 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 und so weiter, wird bei den Klingonen nur die aggressive Seite, die Kriegerseite und Ehre ist alles und Stovokor, bla 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 dargestellt. Aber wir haben auch festgestellt, es gibt Künstler, es gibt Anwälte, es gibt Wissenschaftler, die im Zweifel zwar einen niedrigeren Stellenwert haben, aber die trotzdem unentbehrlich sind. Und das wird halt, weil es einfach der Dramaturgie nicht entspricht, einfach nicht gewürdigt.
Mhm.
Ja, okay. Aber überleg mal. Es ist bei denen 10.000 Mal extremer als bei uns.
Ja.
Und selbst wir müssen darüber diskutieren, ob wir Weltraumforschung betreiben. Wie sollen die Wichser sich solche Raumschiffe bauen? Das ist das, was ich sagen will.
Gut, die brauchen halt irgendwelche fremden Spezies, um sie zu Arbeitslagern zu verpflichten.
Ja, wo es wird nie erklärt, dass die Klingonen ihre Technologie geklaut haben. Ganz im Gegenteil.
Also ganz ehrlich, als ich zum ersten Mal die Klingonen kennengelernt habe, als Neuling in der Star Trek, im Star Trek-Universum damals, und ich habe zum ersten Mal die Klingonen gesehen, da habe ich mir auch überlegt, wie zum Teufel hat es diese Spezies ins Weltraum geschafft?
Voll.
Wie haben die es geschafft, absolut, eine Technologie zu entwickeln wie Tarnung? Wie haben die es geschafft, eine Tarnung zu entwickeln, ja, wenn es nicht mal die Föderation schafft? Ja, und irgendwelche megamäßigen Waffen zu entwickeln, jetzt mal vom Bucklet abgesehen, ich rede eher von ihren Disruptoren und so weiter. Wie haben die das geschafft, wenn sie so eine abartige Kriegerrasse sind, wo ich mir eigentlich vorstelle, die müssten sich auf ihrem eigenen Planeten gegenseitig niedermetzeln und eigentlich auf dem Evolutionsstand eines Höhlenmenschen stehen bleiben.
Allerdings ist es halt auch schon so, das haben wir in einer anderen Sci-Fi-Folge schon besprochen, dass im Krieg und durch kämpferische Motive die Technologie oft am krassesten wächst. Der Gedanke, hey, in unserem Nachbarsonnensystem gibt's irgendwelche Aliens und die wollen wir killen, der kann dich sehr stark motivieren. Aber dazu musst du erstmal
kommen, wenn die Nazis jetzt die Wikinger angreifen, werden die Wikinger keine Flugzeuge bauen.
Ganz ja, einfach. Schon klar. Nee, ich stimme euch grundsätzlich ja zu. Diese, alles, das, was wir über die klingonische Gesellschaft wissen.
Und das war sehr plakativ.
Nee, wir wissen, also man weiß schon als Star Trek-Zuschauer sehr viel über die klingonische Kultur und Gesellschaft. Und die sind so krass fixiert. Die haben ja wirklich einen Tunnelblick auf dieses Kämpferische. Die sind so irrational in dem, was sie tun. Also, Logik ist ja wirklich du würdest nie die Worte Logik und Klingone in einem Satz benutzen.
Das ist absolut richtig, ja.
Die sind so irrational.
Du hast es gerade getan.
In allem, was sie tun, dass man sich wirklich fragt, wie die in so einer Sci-Fi-mäßigen Welt lebensfähig sind.
Absolut. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Leute, zu Beginn fand ich die Klingonen-Folgen in Star Trek The Next Generation absolut shit. Ja, wo sie dir versucht haben, die Klingonenkultur näher zu bringen mit diesen Gerichtsverhandlungen und dem ganzen Thema Ehre und so weiter und so fort.
Doch, ich finde das cool.
Ja, warte mal ab. Und dann in Voyager mit dem Kalis und so weiter und dem Stovokor. Ja, das war ganz nett am Anfang, aber je öfter ich es sehe, umso geiler finde ich es, weil ich kann mich in die Kultur mittlerweile hineinfühlen. Weißt du? Und man muss halt auch mal sagen, die Autoren von Star Trek haben es richtig geil auf die Kette gebracht, Details dieser Kultur zu vermitteln, wie das selten bei Star Trek-Kulturen der Fall ist. Es gibt noch ein, zwei weitere Kulturen, wo das der Fall ist, aber dann hört's auch schon auf. Ansonsten kratzt du ja lediglich an der Oberfläche, was sowas angeht. Und bei den Klingonen, jetzt mal die Sprache vorweggenommen, wo wir mittlerweile davon reden, dass es eine eigene anerkannte Sprache ist, gibt es eine tiefer gehende Kultur, wo wir zwar nicht wirklich akzeptieren können, in Anführungszeichen, weil wir sie für fragwürdig halten, aber wir können sie nachvollziehen.
Es gibt keine Alienrasse bei Star Trek mit Abstand, über die wir so viele Details wissen wie über die Klingonen. Wir kennen ihre Sprache. Lass mich erstmal ausreden, du Gutscha. Wir wissen, was sie essen, von Gach bis Racht. Wir kennen sogar die Namen von ihren Komponisten, die irgendwelche komischen Opern geschrieben haben. Wir wissen einzelne Aspekte ihrer Religion über Kales und so weiter. Wir haben bei Deep Space Nine einer klingonischen Hochzeit, die ziemlich cool inszeniert war, beigewohnt. Wir wissen sehr viel über die Klingonen. Die Klingonen sind eine Gesellschaft, die auf dem gesellschaftlichen Stand ist von dem, was wir in Europa vor 1000 Jahren erlebt haben.
Früher,
noch früher. Also wirklich Wikingergesellschaft im ersten Jahrtausend nach Christus. Und die Religion der Klingonen basiert genau wie die nordische Mythologie auf dem Gedanken, die Stärksten gewinnen. Nur wer im Kampf stirbt, kommt in den Himmel nach Stovokor. Und alle, die zu Hause krank im Bett sterben oder unehrenhaft sterben, was auch immer das bedeuten mag, die kommen nicht in den Himmel, sondern die sind fucked. Die kommen in die klingonische Hölle, was auch immer das ist. In der nordischen Mythologie war die Hölle ein Ort der ewigen Dunkelheit und des Hungers und der Stille und des Leids. In der nordischen Mythologie ist es ja so, Valhalla geht immer Party, du säufst mit Odin, du machst Party, Du kannst dich den ganzen Tag mit besoffenen Wikingern aus Spaß prügeln. Die Hölle in der nordischen Mythologie war nicht wie im Christentum ein Ort der Flammen und des Feuers, sondern der Kälte, der Langeweile, des Hungers. Genauso ist es bei den Klingonen auch.
Umso fragwürdiger ist es, wieso haben sich die Klingonen überhaupt der Föderation angeschlossen?
Die Klingonen haben sich nie der Föderation
angeschlossen. Also, oder zumindest eine
Allianz.
Ja, eine Allianz geschlossen, Frieden geschlossen. Ein Waffenstillstand geschlossen.
Die haben die Allianz haben sie ja nur geschlossen, oder es gab ja mehrere Fälle, wo die Klingonen mit der Föderation zusammengearbeitet haben. Das ist eigentlich praktisch immer passiert aus rationalen Gründen, weil die irgendeinen Zweck, also zum Beispiel als sie gegen das Dominion gekämpft haben bei Deep Space Nine.
Ja, aber wobei ja, das hat ja, ja schon vorher, gab es ja schon.
Nee, also die Klingonen machen eine Entwicklung durch in der Geschichte der Serie von Star Trek. Die werden deutlich gemäßigter. Also die werden bei Deep Space Nine am Ende werden die schon wirklich als sehr vernünftig gezeigt,
ja,
im Vergleich zu dem, was man bei The Next Generation am Anfang gesehen hat, wo sie ja wirklich nur absolute wild gewordene Hunde waren.
Wobei sie da aber schon auch schon gemäßigt sind im Vergleich zum Kirk-Zeitalter.
Ja, da waren das halt einfach nur Tiere.
Ja.
Also bei Raumschiff Enterprise bei Kirk waren die Klingonen einfach nur wilde Tiere, Raufbolde.
Ja, ja, ja.
Was noch unverständlicher ist, wie die überhaupt ein Raumschiff lenken können.
Eben.
Bei Deep Space Nine, ziemlich am Schluss in der letzten Staffel, unterhalten sich Esri Dex und Worf über die Klingonenkultur. Und da sagt Esri Dex wirklich eine der geilsten Sachen und zutreffendsten Dinge über die Klingonen. Und zwar prophezeit sie den Untergang der klingonischen Zivilisation, weil diese Gesellschaft extrem zwiegespalten ist. Einerseits sind sie extrem konservativ und in alte Werte versessen, also Ehre und so weiter, Ehre, Ehrlichkeit und so weiter. Auf der anderen Seite ist dieses System durch und durch korrupt. Also es passiert ja fast in jeder Star Trek Serie, dass man von irgendwelchen Intrigen im Klingonischen, ja, Reich mitkriegt, ja, dass die da irgendwelche politischen Ränkespiele und so eine Game of Thrones Scheiße abziehen.
Ja.
Es ist eine extrem widersprüchliche Kultur.
Aber nichtsdestotrotz eine der coolsten.
Spaß machen die auf jeden Fall als Zuschauer.
Auf jeden Fall.
Also ich oute mich, ich mag sie echt nicht.
Echt nicht?
Die ganzen Klingonenfolgen langweilen mich und kotzen mich an.
Ah,
nein, man, ich kann diese ganze Religionspisse nicht ertragen, weder in der Realität noch da. Ich ertrag's nicht.
Ja.
Diese ganze Irrationalität und dieses dumme Gewäsch, ne, von Ehre und dem ganzen Müll, ich ertrag's nicht.
Eine der geilsten Folgen mit den Klingonen ist doch die, wo sie bei Star Trek Voyager dieses Generationsschiff der Klingonen aufschnappen,
mhm,
und die Klingonen-Besatzung bei sich an Bord aufnehmen. Und Neelix ist dann mit dieser heißen Klingonenbraut da in Tuvoks Zimmer treibt. Das ist einfach nur der Burner, ja, um mal einen da einen Cut an der Stelle zu machen.
Also sexuell sind die Klingonen auch nicht gerade schüchtern.
Ja, genau. Wie war das bei der Hochzeitszeremonie? Muss ein Schlüsselbein gebrochen werden, damit es ein gutes Omen ist? Bitte?
Brustbein.
Brustbein, Entschuldigung. Brustbein gebrochen werden, damit es ein gutes Omen für die zukünftige Ehe ist. Ist einfach der Burner, ja. Was gibt's Geileres? Ja.
Viel zu anstrengend.
Jadzia, Dax und Worf gehen nach ihrer ersten Liebesnacht ja auf die Krankenstation zu Bashir und sind völlig im Eimer. Also die müssen sich erstmal wieder vom Arzt zusammenflicken lassen. Ja, die Klingonen sind halt einfach völlig kranke Wichser.
Ja, ja, ja.
Darf ich mal an der Stelle sagen, dass Jadzia Dax mega hot ist?
Ja.
Danke. Ja, gut.
Scheiß auf Seven. Jadzia Dax ist
Scheiß
auf Seven of Nine.
Nee. Seven of Nine.
Seven of Nine ist halt eine Sexbombe.
Ja.
Scheiß auf die Nehmann.
Wir reden über Seven, wenn wir zu den Borg kommen.
Ja, das ist doch der perfekte Übergang, oder? Lass uns jetzt über die Borg reden.
Wirklich?
Leute, ich wäre gern eine Borg-Drohne.
Och, komm, ey.
Doch, ohne Scheiß, ich sag euch auch wieso. Ich
hatte Diskussion mit ihm schon mal irgendwann. Das ist, nee.
Ich sag euch auch wieso. Ich hätte das geteilte Wissen eines kompletten Kollektivs. Ja, ich
meine. Nein, hättest du nicht, weil du eine verfickte Drohne bist.
Moment.
Du hättest erst dann, wenn du das Kollektiv verlassen würdest.
Moment. Wir müssen erstmal die Borg grob vorstellen.
Ja,
als für die es vielleicht nicht so auf dem Kasten haben, als Wiederholung, für die es vielleicht lange nicht mehr gesehen haben. Die Borg sind eine Spezies von Cyborgs. Ja. Und die Borg sind ein riesiges Kollektiv. Die haben ein Schwarmbewusstsein, die sind wie so ein Bienenstaat aus kranken, bösen Cyborgs. Die fliegen durchs All und assimilieren fremde Spezies. Das bedeutet, die nehmen fremde Rassen in sich auf. Ja?
Aha.
Fab, langweil ich dich.
Ein bisschen. War das eine Frage?
Die Borg.
Die Borg. Das Wort böse ist eigentlich falsch. Weil es genau so ist. Diese Borg sind nicht böse.
Ja.
Die Borg sind aus ihrer Sicht einfach nur effizient.
Mhm.
Und aus ihrer Sicht ist es das Beste, was es gibt, ist es Borg zu sein. Du hast keine Gefühle mehr, alles wird unterdrückt, du bist einfach nur noch eine scheiß Drohne. Du hast ein Kollektivbewusstsein, Thema erledigt. Böse sind die nicht.
Ja.
Sie sind einfach nur rigoros und effizient.
Kalt einfach. Kalt.
Ja.
Knallhart analytisch.
Ja.
Die Borg streben ja nach der Perfektion, wie sie selbst.
Also das Vorbild ist ja ein Wespennest sozusagen. Es sind Wespen. Ja?
Mhm.
Es gibt ein Kollektiv, es gibt eine scheiß Königin. Und der Rest
ja,
handelt
wobei die
nur
Königin
nach dem Wohl
haben sie erst später eingeführt. Die Grundidee der Borg ist ja eigentlich das kollektive Bewusstsein, das kollektive Wissen. Ja, ich bin ein Teil von einem Ganzen und share mein Wissen oder meine Kultur, meine Erfahrungen mit dem Kollektiv, genauso wie ich die Erfahrungen und das Wissen des Kollektivs in mir vereine.
Ja, aber was du halt nicht verwechseln darfst, ist, du persönlich hast davon nichts.
Ich persönlich existiere
nicht mehr. Deswegen kann ich deinen
mehr.
Wunsch, ja. Borg zu sein, nicht nachvollziehen, weil du hast davon nichts. Dich gibt's nicht mehr.
Scheiß auf mich.
Ja, aber,
ich teile
aber warum
mein Wissen
du dir das
mit der Gemeinschaft.
Es macht keinen Sinn, dass du als Individuum dir das wünschst, weil dein Individuum wird weg sein.
Mein Individuum ist
ein
Shit.
Und du wirst davon nichts haben. Ja,
mein Individuum ist ein Stück Scheiße. Scheiß auf mich, wenn ich mein Wissen und meine Erfahrungen einem Kollektiv zur Verfügung stelle, um damit ein großes Kollektiv zu bereichern. Und damit bin ich Teil einer Kultur, die danach strebt, die Perfektion
zu erreichen.
Also
was das angeht, reicht mir Wikipedia komplett.
Also es ist ja so, du wirst in dieses Kollektiv aufgenommen und du verlierst deine Individualität. Ja. Du bist kein Individuum mehr,
du
bist Teil.
Du verlierst dein Bewusstsein prinzipiell gesehen. Du verlierst, ja, deine Individualität.
In der Zeit, in der du im Kollektiv bist, hast du keine Persönlichkeit.
Ja.
Willst also,
ich will kollektives Wissen.
Bei Voyager?
Ja, dann geh googeln. Aber willst du
Nein,
das? Willst du Borg cool. sein?
Ich will ein Bewusstsein.
Nicht mehr du
ich
sein,
will,
keine Gefühle mehr haben.
Ich will Teil eines
weg.
Bewusstseins sein. Das ist doch nichts anderes, wie wenn ich eine bestimmte Nervenzelle im Gehirn wäre. Dann bin ich Teil eines Gesamten, nämlich des gesamten Gehirns.
Dein frontaler, also so wie sie es erklären, dein kompletter frontaler Lappen, der dafür zuständig ist, dir ein Ich zu simulieren, ist weg. Du bist nur noch Maschine. Du hast nicht mal mehr eine Chance dazu, es zu genießen.
Aber
willst du das?
Ich will meine Existenz nicht genießen, wenn du darauf hinaus willst.
Oh Mann, Andi.
Aber hey, Leute. Aber ich kann dieses Bewusstsein zu einem Bruchteil mitbestimmen. Es ist ein großes Ganzes, das verteilt ist über die komplette Galaxie, über mehrere Galaxien im Zweifel. Kann ich dieses Bewusstsein mitbestimmen? Ich bin ein Teil von einem Ganzen und kann eine komplette Kultur, dessen Erfahrungen, dessen Wissen mitbestimmen,
Nein,
mit
du bist
Steuern.
Eine Drohne, bestimmt tut nur die Königin.
Aber Fab, das, was Andi hier beschreibt, auch wenn ich es selbst auch völligen Bullshit, also wenn ich, um Gottes Willen will ich keine Borg-Drohne sein, denn dann ist Schluss mit den Kack- und Sach-Geschichten. Obwohl, dann gibt's vielleicht das intergalaktische Kack- und Sach-Netzwerk. Egal, bei Voyager wird es ja echt relativ häufig thematisiert, dass Borg-Drohnen aus dem Kollektiv ausscheiden.
Ja.
Seven of Nine zum Beispiel. Es gibt auch noch andere Fälle. Selbst bei TNG gab es ja sogar bei The Next Generation.
Ja, Chakotay stürzt ab, lernt ein paar Arschlöcher kennen.
Ja. Und da ist es eigentlich immer so, dass Borg-Drohnen, die du aus dem Kollektiv rausholst, dass die eine Art Entzug durchmachen. Das Kollektiv ist einerseits etwas, das deine Individualität killt, das dich als Mensch faktisch vernichtet. Du existierst nicht mehr als Fab oder als Andi, die hier sitzen. Aber es scheint schon einen Reiz zu haben, denn die Leute, die du da rausholst, die sind wie Heroin-Junkies, denen du ihre Droge wegnimmst.
Und ich empfinde es als absolut nachvollziehbar, weil in dem Moment, wo du eine Scheißdrohne bist, und wir reden davon, du bist eine Drohne, das heißt, es gibt kein Du mehr. Das ist das, was sich die meisten nicht vorstellen können, dass du kein Ich-Gefühl hast, sondern dass du dich einfach nur bewegst und tust, was als äußerer Reiz auf dich einwirkt.
Man könnte.
So, warte. Ja. Auf einmal hört, das machst du jetzt 20 Jahre durch, auf einmal hört das auf und dein frontaler Cortex und wie auch immer der Scheiß heißt, kickt wieder rein, fängt wieder an, dein Ich zu produzieren und du bist aber noch 5 Jahre alt. Du kennst es nicht. Ja,
aber du hast
alles muss sich drauf einwirken. Das heißt, diese Leichtigkeit des Seins, dass du einfach nur das tust, was von oben runterkommt, ist weg.
Ja.
Jetzt hast du die Schwierigkeit des Selbstseins, Entscheidens, dass du dich als Individuum erkennst. Das ist bestimmt schwer, wenn das mal real eintritt.
Du könntest natürlich versuchen, als Individuum etwas zu erreichen. Ja, okay. Du könntest auch, wenn du irgendwann aus diesem Borg-Kollektiv wieder ausscheidest, worauf ich nicht spekulieren würde, weil es extrem unwahrscheinlich ist,
oh ja,
anhand der Masse der Borg-Drohnen, die so im Weltraum rumspazieren.
Aber Milliarden und Milliarden eben, von Drohnen.
Würde ich nicht darauf spekulieren, sondern ich würde bewusst in dieses Kollektiv eintreten mit dem Wissen, es gibt kein Ich mehr, es gibt nur noch ein Wir. Es gibt ein Borg-Kollektiv, dem ich zu einem gewissen Bruchteil
nicht.
Doch,
es gibt jetzt kommen und du könntest dein komplettes Leben hinschmeißen und dem Borg-Kollektiv beitreten. Würdest du es nicht tun?
Überleg mal, was für ein Wissen ich teilhaben würde.
Es gibt kein Ich. Das ist dein fundamentaler Fehler. Überleg mal, was ich erfahren würde. Du würdest nichts erfahren. Ich würde
zu einem Wir übergehen.
Du hättest kein Ich-Gefühl mehr. Du würdest nichts erfahren. Wenn es vorbei ist, wirst du kaum noch Erinnerung haben.
Ich hätte die Erinnerung des kompletten Borg-Kollektivs in mir. Genauso also Borg, wie jede Drohne, jede Erfahrung und jedes Wissen in sich trägt.
Die Borg, warte mal, ihr dreht euch gerade ein bisschen im Kreis mit eurer Diskussion. Andi würde das, so wie er sagt, gerade in Kauf nehmen, dass seine Individualität weg ist. Ich glaube, wenn du in der Situation selber wärst, würdest du vielleicht anders drüber denken. Also die Borg, Teil des Borg-Kollektivs zu werden, ist im Prinzip wie einen Deal mit dem Teufel einzugehen. Du hast nämlich einerseits schon tolle Vorteile. Du hast das kollektive Wissen von Milliarden von Individuen. Du bist Teil einer extrem erfolgreichen intergalaktischen Spezies.
Ja.
Du bist Teil einer Gemeinschaft, die einen großen Teil der Galaxis beherrscht. Du fliegst durch den Space in riesengroßen, gigantischen, bienenkorbartigen Raumschiffen. Aber, wie du schon gesagt hast, Fab, dein Ich ist weg.
Du bist nicht du.
Ja,
es gibt kein
Du. Du bist nicht mehr du.
Das ist so, als würde ich dir sagen, hey, ich gebe dir eine Zeitmaschine, du kannst hinreisen, wo du willst, aber während du dort bist, bist du komatös und du wirst es nicht mitkriegen. Das ist genau das.
Kann man, also ich habe jetzt vorhin diesen kleinen Vergleich mit dem Drogensüchtigen genommen, aber im Nebensatz ist mir das eingefallen, aber ich finde, dass man die Geschichte der Borg teilweise, gerade mit diesem Ausscheiden aus dem Kollektiv, das könnte so eine kleine Parabel oder eine Metapher auf Drogen sein. Auf bewusstseinserweiternde Drogen.
Nein.
Also es ist sehr interpretativ.
Nein, fühle ich jetzt auch nicht, muss ich sagen.
Nein.
Gib mir einen Grund.
Aber Leute, ja, ich würde
ganz einfach,
ich würde mein Bewusstsein aufgeben. Ja, ich würde aufgeben, dass ich weiß, dass ich als ich existiert habe und so weiter und so fort. Und wie gesagt, das Risiko, dass ich nie wieder ein Individuum sein werde, würde ich in Kauf nehmen. Aber ich wäre Bestandteil einer gigantischen Spezies, wie Fred es gesagt hat, die über mehrere Galaxien hinweg Kontrolle beherrscht, ja? Mhm. Die Kulturen einnimmt, einfach eine gigantische Macht darstellt, davon ein Bestandteil zu sein. Und dabei Teil eines gigantischen Bewusstseins zu sein, das einfach nur nach Perfektion strebt, das ich als Individuum niemals erreichen würde.
Nochmal.
Ja.
Du sagst immer, ich würde
das. Es gibt und dann das. Kein Ich mehr.
Du wirst es nicht erfahren. Du könntest dir auch eine Kugel in den Kopf rammen und du hättest das gleiche Erlebnis.
Ja.
Es gibt dich nicht. Deine Neuronen werden nur noch dafür vergewaltigt, um Dinge auszuführen.
Aber wenn ich aus diesem Kollektiv rauskommen würde, kann ich mich daran erinnern. Das bedeutet, in irgendeiner Art und Weise nehme ich dieses Kollektiv wahr. Ich habe zwar keine Kontrolle mehr, weil ich von dem Kollektiv bestimmt werde, aber nichtsdestotrotz habe ich eine Wahrnehmung. Ich habe zwar vielleicht keine Bestimmung darüber, aber ich habe eine Wahrnehmung.
Okay, wir testen das nach der Aufnahme der Folge.
Ich halt mein Maul jetzt.
Also, punkto Drogen. Ich finde schon, dass es da Parallelen gibt, denn ins Borg-Kollektiv aufgenommen zu werden, ist faktisch eine Bewusstseinserweiterung. Allerdings verändert sich deine Persönlichkeit. Und wenn du rauskommst, hast du fette Entzugserscheinungen. Aber Leute, also ihr beide werdet euch jetzt nicht mehr einig bei dem Scheiß. Lass ihn einfach ins Borg-Kollektiv.
Okay, lasst uns mal über die Assimilation meiner selbst hinwegschauen. Lasst uns über die Borg an sich noch mal kurz sprechen.
Die Borg
an sich, die sind natürlich dargestellt als das Evilste, was das Star Trek-Universum neben dem Dominion zu bieten hat. Mhm. Das ist so quasi nach den Romulanern, als man einen neuen Bösewicht gebraucht hat, und nach den Klingonen war das natürlich der perfekte Einfall, ja, den die Leute haben konnten. Ein neuer Feind, ein unbesiegbarer Feind der
Föderation. Extrem übermächtig, ja.
Ein extrem übermächtiger Feind, ein Gegner, den es schier nicht zu besiegen möglich ist.
Ja.
Cooles Deutsch.
Die Borg sind, bei den Borg kann man streiten, ob die eine Rasse sind überhaupt. Also es gibt Hinweise darauf, dass die Borg vor sehr, sehr, sehr langer Zeit, das sagt, glaube ich, die Borg-Queen in einer Voyager-Folge, dass die vor sehr, sehr, sehr langer Zeit ganz normale, biologische Humanoide waren, die dann diese Technologie, dieses Cyborg-Ding und diese Schwarmtechnologie, dieses Kollektiv entwickelt haben und die sich zu dem entwickelt haben, was sie heute sind. Und heute, sprich 24. Jahrhundert, ne, die ganzen Star Trek-Serien, die wir kennen und lieben, sind die faktisch keine Spezies mehr, sondern die sind ein Club. Die sind ein Zusammenschluss von ganz vielen Spezies. Die sind faktisch eine Art Anti-Föderation. Die haben sehr viele Ähnlichkeiten mit der Föderation. Es ist ein Club von verschiedenen Spezies. Die sind sehr erfolgreich. Der Unterschied zur Föderation ist, dass sie nicht demokratisch sind. Sogar noch viel schlimmer. Du kannst dir nicht aussuchen, ob du denen beitrittst oder nicht. Du wirst zwangseingewiesen. Du wirst assimiliert. Du wirst gegen deinen Willen in diese Gemeinschaft aufgenommen.
Und das ist ja wirklich das wirklich echt Interessante an Borgs.
Borgs?
An Borg.
An den Borg.
An den Borg. Die Philosophie, ist es eine Rasse? Ist es eine Lebensform? So wie Parasiten? Es gibt Parasiten, die Ameisen überfallen ihr Gehirn kontrollieren, dann auf ihn reiten und Scheißdreck. Das gibt's wirklich, so ein Scheiß.
Ehrlich?
Ja?
Ja, ja.
Ja, die dann wirklich sich steuern. Das gibt's. Und die Frage ist, ist das eine Lebensform? Es gibt ja auch die Folge, wo, ich glaube, Jean-Luc Picard die Möglichkeit hat, das komplette Kollektiv auszurotten, es nicht tut.
Mhm.
Weil er wird, rottet er, was macht er? Es rein ethisch gesehen, was macht er dann? Ist es nur die nächste Evolution?
Ist es ein Völkermord?
Ja, sind sie einfach nur die Stärkeren? Ist es vielleicht doch logisch und richtig, so zu sein?
Das ist
eine schwierige Frage, ja. Ich weiß, worauf du hinaus willst.
Und das ist das, was ich an den Borg so lieb. Genau dieser Konflikt. Ist es eine Rasse?
Lassen wir mal.
Es ist definitiv nicht das Böse, sowas gibt's eh nicht.
Technisch gesehen ist es eine Rasse, die einfach nach Perfektion strebt und
ihre Natur erfüllt. Sie erfüllt ihre Natur. Sie ist nicht böse.
Sie ist bereit, jeden Preis dafür zu bezahlen, um diese Perfektion zu erlangen. Mhm. Und sei es entsprechend, in Anführungszeichen, Völkermord zu begehen, indem sie komplette Planeten assimilieren.
Was ja kein Mord ist.
Es ist faktisch kein Mord. Also sie töten die Leute nicht, sie assimilieren sie.
Und das ist das ist ja genau der Knackpunkt, was die Borg so genial macht. Wenn es ihre Natur ist, so zu sein. Was spricht dagegen?
Also wenn wir mal Ethik und so weiter beiseite lassen und das ganz objektiv betrachten, und das machen wir ja gerne.
Ethik ist objektiv.
Nee.
Jetzt gleich echt aufs Maul.
Also wenn wir Ethik, Moral echt mal kurz beiseite lassen. Die Borg sind im galaktischen Maßstab ein Erfolgsmodell der Evolution.
Ja.
Und zwar par excellence. Die Borg sind ein System oder eine Art des Lebens, das extrem erfolgreich ist. Die kontrollieren große Teile der gesamten Galaxis. Die haben gigantische, würfelsphärenförmige Schiffe. Sie scheißen auf Ästhetik. Es ist ihnen scheißegal, dass ihre Schiffe hässlich sind wie Sau.
Die sind geil.
Aber sie sind cool. Diese riesigen Borgwürfel sind super cool. Ja. Sie scheißen wirklich auf alles. Außer auf ihren Drang nach Perfektion.
Ja. Und dann stellst du ja die Frage.
Wenn
das deine Natur ist, ist das verwerflich?
Wenn du Ethik böse, wenn du Ethik und Moral beiseite lässt, sind sie die perfekte Rasse.
Das Verwerfliche
denn
daran ist nur...
Denn sie sind die perfekte Rasse, denn sie vergrößern und verbessern sich, ohne andere zu töten. Amen.
Ja.
Amen.
Du überfällst ein anderes Land, weil dort Frauen unterdrückt werden. Und du bringst ihnen dann Demokratie bei. Einziges Arschloch in dem Land checkt, warum du das gemacht hast. Für jeden dort, selbst für die Frauen, ist das das Schlimmste, was hätte passieren können. Aber du siehst es nicht ein.
Mhm. Soll ich meine kontroverse Fredmaster-These über die Borg und über die Föderation droppen?
Oh, kontrovers.
Fredmaster.
Die nehme ich sofort auseinander, leg los.
Ja. Fab geht so lang zum Kühlschrank und holt neuen Orangensaft. Für unser Mixgetränk.
Ja.
Wir trinken gerade parallel Bier und Wodka. Oh, das ist schon echt so ein bisschen.
Und Jägermeister.
Das ist schon schön asozial, wie wir es uns hier gemacht haben.
Wunderbar. Dankeschön.
Wir haben ja schon über die Darstellung der Menschen bei Star Trek diskutiert. Es gibt gerne so diesen Vorwurf an Roddenberry, den Schöpfer von Star Trek, dass die Menschen, die Föderation, das Idealbild der USA sind. Ja? Die sind halt weltgewandt, sie sind offen, sie sind die, nicht nur die Weltpolizei, sie sind die Polizei der gesamten Galaxis, des Alpha-Quadranten, sie tauchen immer dort auf, wo es Probleme gibt, sie bringen der Galaxis Demokratie und so weiter. Das ist relativ plausibel. Meine These sieht so aus. Die Föderation sind die USA aus einer positiven Perspektive. Die Borg sind die USA aus einer kritischen und negativen Perspektive.
Nein. Nein. Da muss ich dich an der Stelle schon unterbrechen.
Wenn wir in der 10. Klasse und würden jetzt ein Gedicht lesen, in dem das so wäre, würde ich es akzeptieren. Aber im Endeffekt nein.
Doch.
Ich weiß, worauf du hinaus willst.
Pass auf.
Ist eine lustige Idee.
Mhm.
Aber nein.
Nein.
Die Borg, pass auf.
Nein.
Die Borg.
Das würde bedeuten, dass Amerikaner effizient sind, logisch denken können und nett sind.
Und nach Perfektion streben. Ja.
Absoluter Bullshit. Aber ich weiß, was du meinst.
Nein, also.
Wären wir jetzt in den 70ern, würde ich vielleicht sagen, ja.
Die Amis, also. Stell dir mal vor, du bist jemand, der wirklich sehr USA-kritisch ist.
Brauche ich mir nicht vorstellen.
Also wir sind ja sowieso sehr USA-kritisch, aber stell dir mal vor, du bist vielleicht sogar Islamist. Stell dir vor, du bist Islamist.
Mhm.
Fabio kann sich das mit seiner Frisur und seinem Bart relativ gut vorstellen. Und du guckst auf die USA. Dann müsst...
Yeah.
Fab hat gerade mega einziehen
lassen. Bin mit dem Stuhl verrutscht.
War das der Stuhl?
Ja. Nochmal, der, ja, was muss
der
ich
Stuhl,
da machen?
Der Stuhl.
Stell dir vor, du bist Islamist und du guckst auf die USA. Borg, ohne Scheiß.
Nein.
Denn, pass auf,
nein,
pass auf.
Nein,
lass mich ausreden, lass mich ausreden.
Immer ausreden lassen, dann
lass mich ausreden. Lass mich ausrasten.
Lass ihn ausreden
die
lassen.
Borg, denn die Borg kommen mit ihrer Kultur und sie zwingen sie dir praktisch auf. Du hast keine Wahl dagegen. Du wirst von Coca-Cola und KFC und McDonald's praktisch infiziert. Deine Kultur wird praktisch unterwandert davon. Du wirst nicht einfach weggeballert, sondern du wirst assimiliert.
Brett, vielleicht bin ich zu besoffen, aber ich glaube, genau das habe ich vor 10 Minuten gesagt.
Ne? Ja, und jetzt unterstützt es meine These.
Es ist die gleiche These.
Föderation, USA, alles cool. Borg, USA, alles shit.
Nochmal, ich verstehe schon, warum du das anbringst. Was das angeht, geht es ja schon in die Richtung. Ja, wir assimilieren dich, ja, schon Coca-Cola-Schild hat er Maul. Aber wie gesagt, es es umspannt nicht das komplette Spektrum.
Nein, es sind nur, du hast natürlich recht. Leute. Es sind Aspekte, aber sehr herausstechende Aspekte dieser Kultur.
Leute, ja, aber mal ganz ehrlich, da könnten die Borgs auch Nazis sein.
Ja. Nein,
doch.
Wieso gibt es Borg? Die Borg Moment. Gab es,
weil, ja, okay, die Borg haben.
Wieso gibt es
Stalinisten?
Borg? Weil Klingonen langweilig geworden sind, weil mit den Romulanern nichts anzufangen war, weil es Dominion noch nicht zu diesem Zeitpunkt gegeben
hat. Ja, ey, wir spekulieren doch hier nur.
Ja, natürlich.
Ja, aber das Argument passt auch zum Teil auf Nazis.
Leute,
wenn du Passagen weglässt, das passt auf Stalinisten.
Es hat einfach einen Bösewichten gebraucht, der zu diesem Zeitpunkt unbesiegbar erschien.
Es gibt
Und es passt auf jegliche Ideologie, auf alles, was auf jede Ideologie passt es. Ich habe die absolute Wahrheit. So ist es. Und wenn du es nicht glaubst, gibt's auf die Fresse. Das passt auf alles.
Ja.
Das passt auf jede Religion, außer vielleicht Buddhismus. Das passt auf alles.
Da hast du recht. Weißt,
genauso könntest du sagen.
Und Kapitalismus, also USA ist nichts anderes wie eine Religion.
Könntest du genauso sagen.
Es gibt
die versuchen, ihr Wissen zu assimilieren und ihr Wissen weiterzubringen in Form von, helft mir auf die Sprünge, wie heißt es? Islamismus, Salafisten. Und so weiter und so fort. Genauso könntest du es nicht gegen USA richten, sondern gegen Islam und so weiter und so fort. Könnte genauso funktionieren. Das ist einfach nur die Perspektive.
Ja, aber die Borg, ihr wisst schon, was ich meine. Die Borg verhalten sich schon sehr stark so wie die USA aus einer negativen...
Ja, aber du weißt, was ich meine. Du kannst es auf jede Ideologie ausweiten.
Ja,
das... Und Kapitalismus, USA ist auch eine Ideologie.
Okay. Es gibt ja, um das jetzt schon mal gleich zu droppen, denn das schwebt hier so im Raum, wir haben einen Elefanten im Raum, wie man sagt im englischsprachigen Bereich. Es gibt so die Fan-These, ich weiß gar nicht, ob wir die aufgestellt haben oder ob ich die schon mal irgendwo gesehen habe. Es gibt die These, dass die verschiedenen Spezies bei Star Trek repräsentativ sind für verschiedene Kulturen oder Nationen in der realen Erdgeschichte.
Das Problem ist...
Und die Borg passen da in mehrere Schemata. Die Borg haben was Kommunistisches an sich, dieses Wir-sind-alle-gleich-Ding. Ja, es gibt kein Individuum mehr, es gibt keinen Besitz des Einzelnen, sondern alles gehört jedem. Die Borg passen auch in dieses USA-Ding, wie wir gerade festgestellt haben. Ich habe sogar schon mal von einem Star Trek-Fan, mit dem ich diskutiert habe, gehört, die Borg wären wie die Nazis. Das ist tatsächlich etwas, wo ich überhaupt nicht mit einstimme.
Du könntest auch sagen, die Borg sind Kommunisten.
Das passt.
Das haben
wir vor drei Sätzen gesagt.
Ja, also.
Nein, ich meine auch dich mit den Nazis. Ja, natürlich passt Borg rein.
Ja, nein.
Das ist genau dasselbe.
Das mit den Nazis will ich kurz ausführen.
Worauf Fabio hinaus wollte und worauf ich jetzt hinaus will und worauf du im Zweifel hinaus willst, ist, du kannst jeden Klischee-Charakter in Star Trek auf diese Kultur bezogen auf die Menschheit zeigen.
Was willst du mir sagen?
Auf die du gerade Lust hast. Verstehst du? Du findest in jeder Kultur im Star Trek-Universum ein parallel existierendes System, eine parallel existierende Logik im menschenbekannten Kultur.
Ja. Weil sie alle auf Klischees basieren. Ja.
Nein, weil es alles Ideologien waren.
Also nur mal ganz kurz, um das jetzt zu zerfetzen. Dass die Borg für die Nazis stehen, ist Bullshit. Die Borg haben mit den Nazis nur einen einzelnen Aspekt gemeinsam, nämlich, dass sie extrem auf Expansion aus sind, auf Eroberung. Alles andere ist Quatsch, denn die Nationalsozialisten gründen ihre Ideologie ja ganz stark auf Ausgrenzung. Wir sind die Herrenrasse. Alle anderen sind Untermenschen und müssen von der Erde getilgt oder zu Zwangsarbeit verdonnert werden.
Ja, komischerweise gab es trotzdem osmanische SS-Kompanien.
Ja,
das ist alles Bullshit. Wenn du jemanden brauchst, dann findest du sie auch.
Ist ja auch Wurst, aber du weißt, was ich meine. Die Borg sind alles andere als ausschließend. Die Borg sind sogar der Extremgedanke der Integration.
Ja, eher
die Borg, die Borg nehmen ja alles und die Borg sind ja wirklich, wir nehmen alles und nehmen das in unsere Kultur auf. Ob best die das of, wollen oder nicht.
Best of aller Kulturen.
Schlechtst of aller Kulturen.
Ja, ich sag, du findest zu allem ideologischen Müll eine Parallele, wenn du willst.
Ja.
Können wir jetzt das Thema Borg verlassen?
Lass uns
zum Schluss noch über die eine der coolsten Kulturen, wie ich finde, reden.
Ferengi. Oder du wolltest doch Ferengi jetzt sagen.
Nein, ich wollte nicht Ferengi sagen.
Was aber wolltest
wir können
du
auch
sagen?
Ich wollte Vulkanier sagen, aber wir können auch gerne über Ferengi reden, weil das passt perfekt zum Thema Klischees auf Menschheitskulturen gespiegelt. Passt perfekt.
Ja.
Ich meine, ohne jetzt despektierlich zu sein oder ähnliches, sind wir uns alle einig, die Ferengi sind die Juden des Weltraums.
Also die Ferengi sind das Klischee, das man zur Zeit der Nationalsozialisten von den Juden hatte.
Ja, ja. Oder Kapitalisten, um das mal weiterzuspinnen, ja, um nicht auf eine spezielle Religion sich zu reduzieren. Die Ferengi sind einfach die Kapitalisten des Weltraums.
Ganz kurz, die Ferengi sind die mit den riesengroßen Ohren, die unglaublich hässlichen.
Ja.
Die Ferengi sind eine Spezies von Händlern. Und auf diesen Aspekt werden sie halt auch wirklich reduziert. Also die Ferengi sind mit jeder Faser ihres Körpers Kapitalisten und Händler.
Sie sind profitorientiert. Sie machen nichts, ohne dass dabei für sich selbst ein Profit herausspringt.
Das, was für die Borg die Perfektion ist, das, was für die Klingonen die Ehre ist, das, was für die Vulkanier, zu denen wir noch kommen, die Logik ist, das ist für die Ferengi der Profit. Das, das ist ihr allergrößtes Ziel. Diese ganze Gesellschaft wurde aufgebaut, nach dem Vorbild von, ich glaube, in einer The Next Generation Folge sagt man das schon, von so Händlern halt zur Zeit der Menschheit. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. So Segelschiff, so Händler auf Segelschiffen halt, oder? Die kommen noch rüber wie so Händler auf so die Zeit der Hanse.
Nee. Die kommen eher wirklich als profitorientierte Börsenmakler rüber.
Ja, so Wall Street Affen.
Ja, richtig. Die, egal was die machen, die sehen nur ihren eigenen Profit. Und sie scheuen sich nicht, Gewalttaten oder Kriminalfälle zu begehen.
Ja? Sie begehen Kriminalfälle?
Junge.
Nee, ist echt so. Ist echt so.
Und sie sind Frauenfeinde, 3000.
Definitiv.
Extrem sexistisch. Definitiv,
ja.
Also selbst Kleider tragen ist für die Frauen nicht erlaubt.
Richtig. Was ich persönlich gesehen cool finde.
Also ich finde, niemand sollte Kleider tragen. Ich bin für Gleichberechtigung.
Dann zieh dich aus.
Ist er schon fast.
Aber nur fast.
Der Bademantel ist schon offen.
Bademantel muss sein, das ist cool.
Extreme Sexisten, extreme Kapitalisten. Schweine einfach, oder? Ferengi sind wirklich die absoluten
Linke
Schweine.
Linke Hunde.
Die Schweine
übel,
des Universums.
Die versuchen dich zu hintergehen in jeder Sekunde ihrer Existenz, nur um sich selbst zu bereichern.
Selbst ihre eigenen engsten Familienmitglieder.
Ja.
Da gehen sie.
Ja. Familie gibt's da nicht.
Halbes gepresstes Land.
Da wird im Zweifel die eigene Frau verkauft, um selbst Profit daraus zu schlagen.
Das ist ja auch eine rechte Ideologie. Die haben ja ein richtiges System. Die haben eine Art Religion aufgebaut, um ihr Profitding.
Wie heißen die Gesetze bei dem Ferengi?
Die
Handelsgesetze.
Nee, oh fuck, jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Ich habe die sogar als Buch zu Hause. Die Erwerbsregeln.
Die Erwerbsregeln.
Die Ferengi-Erwerbsregeln, die kann man sich sogar real als Buch kaufen.
Ja.
Alle, die man aus der Serie kennt. Das ist wirklich so ein Regelwerk, das ist eine Bibel, wie man andere abzockt.
Und das lernen auch die Kinder schon in der Schule, die wissen es alle auswendig.
Ja. Es geht noch weiter. Wenn ein Ferengi stirbt, dann ist es üblich, dass man seinen Körper trocknet und in so kleine Schalen füllt und die werden dann versteigert an den Höchstbietenden. Besonders berühmte Ferengi machen so posthum noch Profit. Und wenn Ferengi sterben, dann kommen sie in die himmlische Handelskammer. Ja. Also das hat wirklich so eine mythologische Komponente. Und in dieser... wenn Ferengi in die himmlische Handelskammer kommen, dann begegnen sie da ihrem Schöpfer und bestechen den mit Latino um, dass er sie praktisch in den Himmel lässt. Du kaufst dich selbst in das Paradies ein.
Ja, es gibt ja so geile Stories über Ferengi Nah, der Heimatplanet von den Ferengi, wo es ja die ganze Zeit nur schifft. Ne?
Bei denen ist und alles scheiße.
Es gibt dieses World Trade Center quasi, ne?
Wo der Ferengi-Handelsturm?
Ja, der Ferengi-Handelsturm, das ist quasi der riesige Tempel der Ferengi. Und es ist einfach der Mega-Deal, da irgendeinen Profit daraus zu schlagen, ne?
Das sind übrigens auch eine meiner Lieblings-Deep Space Nine-Folgen, die ganzen Ferengi-Folgen.
Ja, Hammer.
Wo Quark heimgehen muss, weil seine scheiße Mutter Klamotten anhat. und Handel betreibt.
Megaskandal.
Und er muss die irgendwie aus der Scheiße rausbringen, ne?
Also am Anfang von The Next Generation wurden die Ferengi ja vorgestellt als Tiere. Da waren da, das waren ja richtig primitive
Peitschen
Wichser.
So, ja. Ja.
Die hatten so Lichtpeitschen.
Die Idee dahinter war ja, dass sie die Ferengi als großer Feind der Föderation reinbringen, rein vom Drehbuch her gesehen. Die wollten, dass die Ferengi der nächste große Feind der Föderation sind.
Aber die waren dann zu lächerlich, oder?
Nee, richtig, das ist das Problem gewesen. Die Leute haben sich einfach nur den Arsch über die Ferengi abgelacht und dann haben sie die Borg eingeführt. Ohne Scheiß, das ist wirklich so.
Geil.
Und die haben gesagt, okay, wir wollen die Ferengi als Piraten und Bösewichte einführen. Aber die Leute, die haben sich halt so bepisst,
als sie
die
Ferengi
gesehen haben und über ihre Motive und so weiter, dass das nicht länger tragbar war. Und da haben sie gesagt, okay, scheiß drauf, die Ferengi bleiben halt so, wie sie sind und wir führen die Borg ein.
Bei Deep Space Nine wurden die Ferengi ja dann noch wieder relaunched praktisch im Star Trek-Universum. Und jetzt waren
sie unsympathisch.
Jetzt waren sie nicht mehr die buckligen, widerlichen Figuren einer antisemitischen Fantasie, sondern waren halt plötzlich so der Comic Relief. Also das waren ja die witzigen Kleinen.
Ja, ja. Es waren auf einmal die, denen du ihre Schandtaten gebilligt hast, weil das so lustig ist.
Ja, ne? ja.
Und das, wie gesagt, deswegen liebe ich auch die Folgen, wenn Quark auf Rengi nahe ist oder wenn er seine Mutter retten muss.
Hammer.
Aus den Fängen des Dominions. Es ist einfach nur so saudumm. Das ist wie so eine, wie so ein scheiß Road-Movie mit irgendwelchen American Pie-Arschlöchern, die alle unbeholfen sind und versuchen, irgendwas Großes zu erreichen. Ja. Hat schon was.
Das war auch bei Deep Space Nine sehr ungewohnt, dass es plötzlich so richtige Slapstick, so Sitcom-artige Folgen gab.
Ja. Wo immer. Wer ist denn nochmal der,
Der große Nagus?
Nein, der andere.
Brunt?
Der Brunt. Der Finanzminister oder was auch immer er ist, ich weiß es nicht mehr.
Der FCA, Ferengi Handelsbehörde.
Ja, so eine Art CIA für Geld.
Ja.
der steht halt jedes Mal im Scheißschrank, der... Es ist wirklich nur eine Komödie, der Quark macht einen Schrank auf und der Arsch steht drin, ne? und versucht sich halt zu verstecken. Mega geil. Bloß weil die Mutter halt, was weiß ich, ein paar Millionen gemacht hat.
Da gibt's eine Folge, die habe ich per Zufall vor ein paar Tagen tatsächlich erst gesehen, glaube ich, so nebenher. In der kriegt Quark, also der Ferengi, der auf Deep Space Nine die Bar hat, kriegt die Meldung, dass er irgendeine seltene Krankheit hat und nur noch eine Woche zu leben hat. Was macht er? Er bietet an der Ferengi-Handelswarenbörse die Teile seines Körpers bereits an, zum Verkauf.
Und kein Schwein interessiert sich dafür.
Dieser Brunt, der böse Ferengi von der Handelsbehörde, ersteigert die dann für richtig viel Asche, 500 Barren Latinum, ein unglaublicher Betrag. Ja. Und
dann muss er sich umbringen.
Dann kommt die Nachricht, dass Quark doch nicht diese Krankheit hat. Völlig bescheuert, dass er doch weiterlebt. Aber der Vertrag ist bereits geschlossen. Und Quark denkt halt ernsthaft dann darüber nach, sich töten zu lassen von Garak, dem Cardassianer, damit er diesen Vertrag erfüllen kann. Also die Vertragserfüllung, der Profit, der Handel ist für die Ferengi eine verfickte Religion.
Ja. Überleg mal. Ist es für uns auch, ganz ehrlich, ich sehe die Ferengi als Karikatur von uns allen.
Ja.
Weil, was ich auch gemacht, du gehst zur Bank, du nimmst einen Kredit auf, dass du dir ein Auto holen kannst oder sonst irgendwas. Das ist Religion, Mann. Die geben dir Geld. Das hat kein Mensch auf dieser Scheißwelt erwirtschaftet.
Profit mehr bekommen, als man gibt.
Und dann kriege ich was Leute wirklich zusammengebaut haben. Menschen, die jeden Tag zur Arbeit gehen, haben das zusammengebaut. Das gehört jetzt in Anführungsstrichen mir, ja.
Ja.
Aber das Geld, das ich habe nichts bezahlt. Die Bank benutzt dafür Geld, das sie erwirtschaftet hat, auf Deutsch. Du nimmst Kredit auf, du schuldest denen 10.000 Euro. Jetzt haben die 10.000 Euro, mit denen die rechnen dürfen. Die verleihen die mir. Und wenn ich den Kredit aufnehme, haben die 20.000 Euro.
Das Jonglieren mit virtuellen Beträgen.
Geldschöpfung ist das große Wort. Geldschöpfung.
Also mit es Geld umgeben.
Virtueller Scheißmüll. Und ganz ehrlich, das war auch der Grund, warum ich mir eine scheiß DG-Karre gekauft habe. Hey, wenn die ganze Scheiße zusammenbricht, wen interessiert's? Nee, ist so.
Du hast dir deine Karre nicht gekauft, du hast sie geleast.
Ja, nein, ich hab einen Kredit aufgenommen.
Hast du echt?
Ich zahl die Scheiße ab. Ja, klar. Warum nicht? Dafür habe ich eine mega geile Karre da stehen. Und wenn die ganze Pisse zusammenbricht und ich nichts mehr bezahlen kann, was soll passieren? Nichts passiert. Es ist nur Geld, es ist nur Ware. Aber so verstehe ich die Verengi als fucking Witz auf uns.
Wie
es
geht der um andere
Geld, es geht um wie viel Geld du hast. Oh, ich habe heute 10 Euro mehr bezahlt für den Suff als die anderen. Oh mein Gott, ich muss mich 20 Jahre schlecht fühlen. Das ist so tief in unseren Hürden drin. Das ist so tief drin. Kennst du den, ich schweife mal ganz kurz ab. Es gab mehrere Versuche mit Kleinkindern, mit Geld und mit Süßigkeiten. Das heißt,
kenne ich, glaube ich, ja.
Sie
ja.
haben immer Gruppen genommen, zwei Kleinkinder. Der eine war sozusagen der bestimmen durfte, der andere war der der Bestimmung ausgeliefert war. Da haben sie Süßigkeiten genommen. Wir reden hier von Zweijährigen. Also wirklich
kein
Plan von nix. Süßigkeiten hingelegt. Willst du die Süßigkeit? Ja. Haben sie die gleiche Süßigkeit genommen? Darf er die auch haben? Ja. Beide Süßigkeiten gekriegt. Und so weiter und so weiter. Haben sie es mit Geld gemacht. Hier ist ein Euro. Willst du ein Euro, ja? Hier ist noch ein Euro. Der gehört dir nicht. Mit dem hast du nichts zu tun. Darf der andere den Euro haben?
Mhm.
Nein. Dann kriegst du den Euro auch nicht, egal. Darf nicht haben. Zweijährige. Das ist so tief drin. Das ist so in unseren Balls, Mann.
Mit also die haben
Scheißdreckskohle.
Also die haben lieber auf ihren Gewinn.
Ich glaube, ich habe das so falsch erklärt, aber du weißt, was ich meine.
Ja, ich kenne das Experiment. Ja, grundsätzlich stimmt das schon. Also da gab es wirklich nicht alle, aber schon einige Kinder haben auf ihren Besitz oder ihren Gewinn verzichtet, nur damit der andere es nicht bekommt.
Mhm. Und das Gleiche gab es auch mit Erwachsenen. Ich glaube, das kriege ich besser hin. Es gab auch wieder einen Dominierenden und einen, der halt nur verhandeln konnte. Das heißt, die saßen sich gegenüber. Und dann konnten die, also der eine durfte sozusagen sagen, ja, okay, so teilen wir es auf. Und der andere hatte nur eine einzige Macht zu sagen, niemand kriegt irgendwas.
Mhm.
Dann hieß es, okay, hier 100 Euro, teilt die unter euch auf. Der sagen darf, niemand kriegt was, hat gesagt, okay, 50-50. Der andere sagt,
ja oder nein.
Machen wir 70-30. Und es ging fast immer so weit, dass der dann gesagt hat, nee, dann niemand. Und dieses Experiment ist unter Kredit geraten, weil es immer um 100 Euro ging, wo es hieß, ja gut, das bringt ja nichts. Und dann haben sie es dann in Russland gemacht mit Monatslöhnen, also wo dann 200, 300 Euro Monatslöhner sind. Und haben das wirklich mit ganz, also wirklich ein paar tausend Euro umgerechnet gemacht und es ist aufs Gleiche rausgekommen.
Ja.
Ich würde jetzt 1.000 Euro geschenkt kriegen, aus nichts.
Also ich glaube,
aber die Tatsache, dass du 2.000 kriegst, macht mich so fertig, dass ich sage, fick dich, niemand kriegt was.
Glaubt ihr, wir haben vorhin gesprochen über die Klingonen und haben schon gemutmaßt, dass die als Gesellschaft vermutlich, so wie wir sie bei Star Trek kennengelernt haben, nicht funktionieren könnten. Glaubt ihr, die Ferengi könnten wirklich, so wie sie dargestellt werden, zu einer raumfahrenden Zivilisation werden?
Den nehme ich ein bisschen mehr ab. Weil die immerhin sozusagen es erwirtschaftet hätten können.
Ja, aber wobei du hast das genau dasselbe Dilemma wie bei den Klingonen auch. Im Prinzip ist dein primäres Ziel, Profit zu machen. Ja, mit Wissenschaft kannst du vielleicht im zweiten Step gesehen Profit machen. Aber im ersten Schritt, wenn ich irgendwas entwickle, dann muss irgendjemand erstmal Kohle reinstecken.
Nein, aber es wird ja auch so erklärt, sie haben es nicht wirklich entwickelt, wenn ich es richtig weiß, sondern sie haben es erwirtschaftet. Sie kaufen sich den Scheiß.
Ja,
und ich
aber
sag mal,
irgendwie musst du
ein Auto fahren und ein Auto bauen sind zwei verschiedene Sachen. Klar, ein Raumschiff wird viel schwerer sein, aber gehen wir davon aus, dass die Dinger so weit entwickelt sind, dass sie jeder Laie Arsch bedienen kann.
Ja.
Ich nehme ein Ferengi es mehr ab, dass er ein Raumschiff erwirtschaftet hat und es benutzt, als dass ein scheiß Klingone es gebaut hat.
Die Frage ist halt, wie kommen sie zu dieser Forschung?
Wie? Gar nicht, sie haben es erwirtschaftet. Sie haben es nicht erforscht, sie haben es erwirtschaftet und sie haben gelernt, es zu bedienen. Das nehme ich nehme es den Ferengis viel mehr ab. So wie jeder Affe wie ich zur Bank rennt und sich ein Auto kauft. Ich habe keine Ahnung, wie mein Auto funktioniert. Es ist peinlich,
ich kann
es auch bedienen.
Du meinst, wenn du ein Ferengi wärst, dann würdest du hergehen und du hast jetzt 100.000 goldgepresstes Latinum. Ja, würdest du hergehen und es irgendeinem Wissenschaftler in den Arsch schieben und sagen, hör zu, bau mir damit ein Raumschiff, damit ich meinen Handel erweitern kann.
Zum Beispiel, ich kaufe die Raumschiffe, ich kaufe die Technologie etc.
Ja, aber
die und Technologie es gibt ja Ferengi-Wissenschaftler, genauso wie es bei den Klingonen auch ist.
Ja.
Es gibt die ganz wenigen, die auf ihre Gesellschaft scheißen und halt Wissenschaftler werden, sonst irgendwas, weil sie sich wirklich nur dafür interessieren, nicht für den Profit. Sie werden von ihrer Gesellschaft missachtet, etc., aber es gibt sie. Aber nein, Klar, es gibt die Ferengi-Schiffe, die sehen alle gleich aus. Das ist komisch, weil eigentlich dürfte es keine Ferengi-Wissenschaftler geben. Aber, ja, aber ich lasse mir gefallen, dass Ferengi sich das Wissen erkauft, erwirtschaftet haben und andere Leute dafür bezahlen, das zu produzieren. Das lasse ich mir gefallen. Bei der Ferengi-Spezies lasse ich mir es gefallen. Ich lasse mir auch, wie gesagt, wie es bei Autos ist. Fast niemand weiß, wie sein Auto funktioniert, aber er kann es fahren.
Ich glaube, dass
und genauso stelle ich mir das auch vor.
Ich glaube, dass die Ferengi deutlich lebensfähiger oder produktiver wären als die meisten anderen Spezies im Star Trek-Universum. Ja. Aus einem ganz einfachen Grund. Sie haben eine extrem große Motivation, Wert zu schöpfen, Werte zu kreieren. Denn also in unserer heutigen menschlichen Gesellschaft ist es ja so, dass Wissenschaftler leider meistens nicht so gut bezahlt werden. Also Fab, du bist da, glaube ich, als Diplom-Mathematiker ein bisschen mehr drin, aber wenn du wirklich reich wärst...
Ich arbeite nicht als Wissenschaftler.
Ja, aber du kennst die Welt am besten von uns. Du verdienst natürlich jetzt nicht schlecht als Wissenschaftler, kommt natürlich drauf an, auf welchem Gebiet du forschst. Aber wenn du wirklich reich werden willst in unserer heutigen Welt, darfst du kein Wissenschaftler werden.
Oder halt
du musst halt der Nobelpreisgewinner werden. Aber wenn du reich werden willst, darfst du kein Wissenschaftler werden.
Und das ist traurig, weil eigentlich sollten die Wissenschaftler die Rockstars des Planeten sein.
Absolut. Absolut. Eigentlich. Stimme ich dir voll und ganz zu.
Aber sieh mal wieder, wie behindert die Menschheit ist.
Stimme ich dir absolut zu. Der Mensch, der den Warp-Antrieb erfindet, sollte am meisten Sex von uns allen kriegen.
Jeden Tag Blowjob.
Aber jetzt stell dir mal vor, du bist in dieser Ferengi-Gesellschaft. Bei uns ist es so, Wissenschaft wird, so ist es in der Theorie, oft der Gemeinschaft, also Unis treiben ja selbst auch Forschung und wenn Unis haben ja dieses Credo, dass sie ihre Forschung der Gemeinschaft, der Öffentlichkeit bereitstellen. Bei den Ferengi ist es aber vielleicht so, dass die Wissenschaftler autonom agierende Unternehmer sind. Jetzt stell dir mal vor, du bist in der Welt der Ferengi ein Wissenschaftler, der den neuen Raumschiffantrieb erfindet. Du kannst so viel Kohle damit machen.
Aber hallo.
Du kannst so viel Latinum machen mit deiner neuen Forschung.
Ja, natürlich.
Bei den Klingonen.
Du bist Wissenschaftler, aber du bist trotzdem ein Ferengi.
Bei den Klingonen
ist es ja. Du wirst diesen Antrieb entwickeln, aber du wirst hergehen und den für einen Haufen Geld an irgendwelche Geldgeile anderen Ferengi verwerben.
Welche Gefahr du dich begibst, wenn du diesen Lebensweg einschlägst als Ferengi. Weil es gibt genug Leute, die irgendwas wissenschaftlich studiert haben, wie auch ich. Aber ich werde niemals irgendwas erfinden, was irgendwie bahnbrechend ist oder was neu ist. Ein Lottogewinn ist wahrscheinlicher, als dass du das schaffst in deinem Leben. Besonders wenn alles so weit entwickelt ist, wie es ist. Welche Gefahr du dich ausgibst, von Anfang an dich so zu entscheiden, dass du das machst. Besonders wenn es so unpopulär ist. Wissenschaftler zu werden ist nicht populär, weil es schwer ist, aber es zu werden, also du wirst nicht ausgebuht oder ausgelacht, wenn du es bist. Ganz im Gegenteil, im Erwachsenenleben hast du eher Vorteile, weil du verdienst gutes Geld, du wirst anerkannt, weil du intelligent bist, etc. pp. Jedenfalls von, ich sag mal, nicht Assos. aber in der Ferengi-Welt hast du dein halbes Leben damit verschwendet, einen Scheiß zu machen.
Ja, nichts also, ja.
Deswegen,
ja.
Tatsächlich
gibt es bei Star Trek relativ viele Hinweise darauf, dass Wissenschaftler doch in dieser Gesellschaft eher die Loser sind.
Ja.
Komisch, ne?
Ja. Und deswegen, also wie ich vorhin gesagt habe, ich komme damit klar, dass Ferengis sich ihre Raumschiffe und ihr Wissen erwirtschaftet haben. Bei den Klingonen komme ich nicht damit klar, dass sie das haben.
Okay, können wir die Ferengis verlassen?
Bitte.
Die Ferengi ohne S.
Entschuldigung.
So wie die Borgs.
Die Borgs. Ferengi.
Und die Klingones.
Klingons.
Aber wir sind bei knapp anderthalb Stunden. Eine kleine Spezies können wir vielleicht noch besprechen.
Also nehmen wir die kleinste, die Vulkanier, oder?
Ja, genau. Vulkanier sind in 2 Minuten abgehandelt. Ne?
Das ist nur logisch.
Dominion?
Nein, lass uns über Vulkanier reden und auch wenn es nur 15 Minuten sind.
Leute, wir haben Zeit. Wir können gerne noch eine halbe Stunde über die Vulkanier sprechen.
Bitte. Also, ey, es wäre keine coole Star Trek-Spezies-Rassenkunde, wenn wir nicht über Vulkanier reden.
Wir haben ja noch einen zweiten.
Dann starte ich mal.
Wir haben ja noch weitere Teile unserer Serie.
Ich liebe und ich hasse die Vulkanier. Gleichermaßen.
Fangen erstmal an, wieso du sie liebst und dann sagen wir, wieso du.
Moment, vorher Wiederholung. Die Vulkanier sind die Typen mit den spitzen Ohren. Spock. Die Vulkanier sind die Star Trek-Spezies, die wir als allererstes, gleich in der ersten Folge des klassischen Raumschiff Enterprise vorgestellt bekamen, im Prinzip indirekt Spock. Ja? Stell dir vor, ein Alien kommt auf die Erde und du musst ihm erklären, was die Vulkanier sind.
Ich?
Ja.
Ich muss jetzt jemandem erklären, was ein Vulkanier ist.
Ja.
Ich höre dein Handy in meinem Ohr.
Ja, Entschuldigung. Da ist gar nichts. Funkloch. Was sind Vulkanier? Vulkanier ist eine Spezies, die rein auf Logik und Intelligenz basiert, die jegliche Emotion verweigert oder verwehrt. Ja, das trifft es doch relativ genau, oder? Oder habe ich noch was vergessen?
Du hast mich vorhin gefragt, was ich an ihr liebe.
Ja, bitte.
Und das ist ihr Motiv, nämlich genau das, was du gerade erzählt hast. Sie wären gerne exakt das. Aber in Wirklichkeit sind es auch nur hochreligiöse, unsichere Arschficker.
Das Problem ist ja, im Prinzip sind es einfach nur Menschen, die versuchen, die Emotionen, die wir haben, zu unterdrücken. Aber im Endeffekt funktioniert es einfach nicht.
Also, ja, ja.
Es funktioniert über 30 Jahre hinweg, aber dann gibt es diesen einen Moment, wo es aus ihnen hinausbricht. Und zwar in einer brutalen Art und Weise, wo wir selbst als Menschen sagen, Alter, das ist nicht normal.
Mein größtes Problem mit Vulkanen ist, dass sie trotz dem, wie sie dargestellt werden, ein Glaubenssystem haben und eine Religion. Das ist ja mein allergrößtes Problem, das ist meine größte Enttäuschung in den Vulkanen.
Wir gehen schon ein bisschen jetzt sehr in die Tiefe. Lass doch mal die Klingonen, sage ich schon. Die Vulkanier noch mal ganz allgemein. Die Klingonen, die... Während die Ferengi sich extrem auf den Profit konzentrieren, während es für die Klingonen nur die Ehre gibt, während die Borg die Perfektion ihrer Spezies anstreben, haben die Vulkanier eine ganz andere Ideologie, ein anderes Credo, und zwar stellen sie die Logik, die Rationalität über alles. Also die Vulkanier, die sehe ich immer so ein bisschen wie das Idealbild der alten griechischen Philosophen. Die versuchen immer, die Betonung liegt auf Versuchen, darauf kommen wir noch hin, ja? Die versuchen immer alles möglichst logisch, rational und emotionslos. Das ist ein wichtiges Stichwort, emotionslos zu betrachten. Mhm. Und dabei sind die Vulkanier eines der am missverstandensten Völker, eine der am krassesten missverstandenen Völker im gesamten Star Trek-Universum.
Warum?
Ganz einfach. Alle, oder ich sage jetzt mal alle, die jetzt nicht so krasse Star Trek-Geeks wie wir oder die Hörer sind, die denken, die Vulkanier haben keine Emotionen. Aber das stimmt ja nicht. Denn die Vulkanier, die Geschichte von denen, über die weiß man auch relativ viel, die Vulkanier entstammen aus einer extrem gewalttätigen und impulsiven Spezies. Also bei denen war es vor mehreren tausend Jahren wohl so, dass ihre Rasse kurz vor der eigenen Auslöschung stand, weil sie wirklich wie wilde Tiere waren, weil sie sich extrem von ihren Gefühlen und Impulsen beherrschen haben lassen. Dann haben die Vulkanier eine skurrile Religion oder Ideologie rund um diesen, wie heißt ihr Oberguru da? Nicht Sarek? Die haben so einen Jesus haben die. Ich google's gleich. Die haben so eine Ideologie um so einen Propheten aufgebaut, der diese Logik prophezeit hat. Die Vulkanier machen Folgendes: Die unterdrücken ihre Emotionen mit Hilfe von komplizierten Meditationstechniken. Es ist nicht leicht, ein Vulkanier zu sein. Es ist harte Arbeit. Die meditieren regelmäßig. Die haben wirklich mentale Techniken entwickelt, um ihre Emotionen ganz tief in sich zu verschlucken. Vulkanier haben Emotionen, und zwar ziemlich krasse. Es gibt einige Folgen bei Enterprise, wo die ausbrechen.
Mhm.
Die Vulkanier haben es aber geschafft, die auszublenden. Zu unterdrücken, das ist das große Missverständnis bei den Vulkaniern.
Ja, ja. Und das machen sie verdammt gut. Mhm. Muss man ihnen lassen. Weil in den Szenen, wo du siehst, wie die Emotionen auf die Vulkanier wirken, da wirken sie echt, wie du, Fred, gesagt hast, wie wilde Tiere.
Fatal, fatal.
Das ist kein Vergleich zu dem, wie ich, wenn ich ausflippe. Ja, Vulkanier, die flippen richtig aus. Das ist echt pervers harte Arbeit.
Surak hieß der Mann. Das ist so der Jesus der vulkanischen Ideologie.
Ja, und wie gesagt, Das ist mein größtes Problem mit denen. Ich liebe die Idee des Vulkaniers, aber mein Problem ist, dass sie im Endeffekt nur religiöse blöde Arschlöcher sind. Und sich dauernd selber widersprechen, obwohl sie ja die großen Logiker sind.
Das ist ein krasser Widerspruch, ne?
Sack gerade Paul, Mann.
Aber darf ich euch was sagen?
Oh, Paul auf den Sack.
Darf ich euch was sagen? Der letzte Film, Star Trek Beyond, war der letzte?
Der letzte Kinofilm, ja.
Ja.
Lass uns über den bitte nicht sprechen.
Wo Spock angefangen hat, aufgrund seines Blutverlustes zu lachen, war der Moment, wo sich Gene Roddenberry im Grabe gedreht hat, Mann. Ohne Scheiß, das funktioniert einfach nicht. Selbst wenn ein Vulkanier literweise Blut verliert, wird er seine Emotionen so weit in den Griff haben, dass er nicht anfängt, willkürlich zu lachen.
Amen.
Star Trek Beyond war scheiße.
Ja, aber ein Haufen Dreck.
Star Trek Beyond war die letzte Scheiße, die ich... ich mag Star Trek Into Darkness, aber lasst uns allgemein über die drei neuen, das Relaunch von J.J. Abrams...
Und jetzt überlegt euch mal...
Das ist für mich unkanonisch.
Und jetzt überlegt euch mal, das war der Film zum 50-jährigen Jubiläum des Star Trek-Universums.
Das ist für mich nicht Star Trek-Kanon.
Ich habe so einen Hass geschoben, als ich aus dem Kino rausgekommen bin. Großer Gott.
Wir haben geheult.
Beyond war von vorne bis hinten ein riesengroßer Klumpen unplausibler Drecksscheiße.
Das war definitiv das Letzte. Aber das wusste ich in dem Moment, wo ich erfahren habe, dass der Regisseur derselbe ist wie bei Fast and the Furious.
Ja.
Aber nur noch eins im Thema. Ich kann dem Film nur eins zugute halten, dass das erste Mal der Universalübersetzer logisch gezeigt wurde.
Weil er nicht funktioniert hat.
Nein, weil du gleichzeitig das echte Gelaber gehört hast und da drüber so eine eklige Computerstimme. So stelle ich mir das vor. Das ist aber auch alles.
Dafür gab es auch Sekunden. McDonald's McSunday in dem Film drin, ja? Diese Alte, die aussieht wie so ein Eisbecher aus McDonald's. Also das geht ja wohl gar nicht, Leute.
Ich sage nur, ich wollte einfach mal was Positives
weitermachen. Nein. Stopp, wir reden hier nicht über Star Trek.
Fuck den Scheiß.
Wir reden über die verfickten Vulkanier.
Fuck den Müll. Wo waren wir?
Die Vulkanier.
Der Spock aus dem neuen Universum entspricht meines Erachtens nicht einem Vulkanier. Das ist ein Redesign eines Vulkaniers, wie er heutzutage cool sein möge und so weiter und so fort. Ein Vulkanier, wie ich ihn mir vorstelle, ist eine Person wie beispielsweise Tuvok.
Tuvok ist der beste Vulkanier, den es je gegeben hat.
Da sind wir uns ja wohl einig. Halleluja. Tuvok ist einer der geilsten Vulkanier, die es ever gab.
Der einzig wahre.
Ja. So stelle ich mir Vulkane vor. Alle anderen.
Definitiv.
Vergiss es. Ich sagte Paul, ich haute Paul
raus. Inklusive Ponfar, inklusive seinen Sexorgien, die auf dem Holodeck abzieht. Genauso muss das ablaufen.
Oh
Leute.
Ja, zum Ponfar kommen wir gleich. Also, dazu muss ich allerdings sagen, Spock war immer ein zwiespältiger Charakter, denn Spock ist nicht umsonst halb Vulkanier. Er ist halb menschlich, halb Vulkanier. Aber die Grundstory oder der Grundkonflikt bei den alten Raumschiff Enterprise Folgen ist ein ganz klassischer, den wir in der Sci-Fi immer und immer wieder sehen und hören und in ganz vielen Filmen wiederfinden, nämlich Ratio, also Vernunft versus Gefühl. Kirk war immer das Gefühl, der Impuls, der Sex, der Bierbauch. Spock war hingegen der Coole, der Rationale, der Logische. Natürlich gibt's x Folgen bei Raumschiff Enterprise, wo sie aufgrund von irgendwelchen obskuren Alien-Viren oder irgendwelchen Drogen, die im Space rumfliegen, völlig ausrasten und übereinander herfallen. Aber die meiste Zeit war Spock schon eher der Rationale, Kühle, Logische.
War das eine Frage?
Stell dir mal vor, die Vulkanier würde es wirklich geben. Stell dir mal vor, es wäre deine Ideologie, Farb. Du bist wirklich extremistischer Logiker. Jetzt geht's los. Jetzt steche ich mal ein Fass an. Oh. Ne? Jetzt steche ich mal ein Fass an.
Ich wäre es gerne. Ich bin's auch, aber ich kann's halt nicht sein. Geht ja nicht.
Farb, so viel Hass, wie du schiebst, bist du kein Vulkanier.
Ja, ich kann's ja nicht sein. Weil im Endeffekt bin ich einfach ein zynischer, kleiner Wichser. Aber ich wäre gern so ein Logiker. Und deswegen regt es mich immer so auf, wenn ich sehe, wie die Vulkanier Fehler machen in diesen Scheißserien.
Welche denn? Wie wäre dein Alltag als Vulkanier?
Mach mal ein Beispiel. Tuvok. Wann macht Tuvok einen Fehler?
Tuvok?
Wir haben uns ja darauf geeinigt.
Tuvok fällt mir eigentlich fast keiner ein. Aber er ist auch ein religiöses Stück Scheiße, was eigentlich auch ein Fehler ist, wenn du Logik
hast. Er meditiert. Also ja. Das ist kein Fehler, oder?
Nein. Er kommt auch mit all möglichen skurrilen Shit aus seiner Dreckskultur, was alles auch keinen Sinn macht und irgendeine Vase, die ja, so und so aus muss.
Ja, aber, wenn du, jetzt stell dir mal vor, du bist ein Vulkanier und du hast in deinem Körper diese krasse Emotionalität.
Ja, also, das ist ja das, warum ich kein Vulkanier
geil finde, aber nicht. Wenn du ein Lebewesen wär, das biologisch zu Emotionalität neigt und du willst dann Logiker sein, wäre es dann nicht logisch, so eine Story, sag ich mal, so eine Kultur darum zu bauen? Also, es ist ja, korrigier mich, aber ich glaube, die Vulkanier würden ihr System, ihre Ideologie nicht wirklich als Religion bezeichnen. Da gibt's keine Götter.
Es gibt vulkanische Kloster.
Ja, Moment, es gibt vulkanische Kloster, aber die glauben nicht an irgendein allmächtiges Wesen, die glauben auch nicht an irgendwelche Götter oder an irgendeine magische Scheiße, sondern die haben, das ist ja, die verstehen das, da bin ich mir relativ sicher, selbst als Konstrukt, als etwas Künstliches, das die geschaffen haben. Die vulkanische
Logik.
Diese ganze Kultur, diese Ideologie haben die künstlich geschaffen und die sind sich dessen auch bewusst, um sich selbst zu kontrollieren.
Okay, aber dann sind sie zu schwach für ihr eigenes Konstrukt, weil...
Aber ist
es nicht... Wenn du ein echter Logiker bist, brauchst du das nicht.
Aber ist es nicht gerade... Ey, wenn du von Natur aus kalt und logisch bist, ist es keine große Leistung, logisch zu denken.
Du hast wahrscheinlich recht, aber das ist das, was mich in denen enttäuscht.
Ist es nicht Leute, die größere Leistung? Aus dem
Scheiß drauf, lass
uns... Um nochmal kurz auszurasten.
Lasst uns über das Ponfar reden.
Nochmal kurz auszurasten. Es gibt von T'Pol folgendes...
Die Vulkanierin von Enterprise mit dem großen...
Folgendes Mupen. Zitat... Vulkanier haben keine Logik. Schnitt. Es gibt auch folgendes Zitat. Haben keine Gefühle. Es gibt auch folgendes Zitat. Es ist nicht, dass wir keine Gefühle haben. Das hast du falsch verstanden. Wir unterdrücken sie nur. Es ist nicht logisch, diese zwei Statements innerhalb eines Lebens
ist ja wohl von klar, sich dass zu Vulkanier geben. Ihre Gefühle nur unterdrücken.
Ja, aber warum sagst du, labert die dann so einen Scheiß?
Weil sie unter Drogeneinfluss steht und gefühlt über zwei Staffeln hinweg.
Also wie gesagt, ja, Vulkanier cool, bis zu einem gewissen Punkt. Aber meine wirkliche Traumrasse ist so, wie Vulkaner gern wären. Sie sind es einfach wirklich. Und es gibt keinerlei Grund, irgendeinen Shit abzuziehen.
Leute, lasst uns zum Abschluss noch über Ponfar reden. Ich will jetzt über das Ponfar reden.
Okay, wir reden über das Ponfar. Andi
hat sich gewünscht. Halleluja, danke.
Wie ich immer unterbrochen werde, wenn ich unangenehme Sachen sage.
Ja, danke.
Also, die Vulkanier haben Sex. Allerdings nur alle 7 Jahre.
Perfekt.
Die Vulkanier haben sich dazu entschlossen... Für alle anderen wäre das eine erhebliche Einschränkung. Für mich ist es allerdings eine große Steigerung.
Endlich Sex.
Okay, während die zwei sich den Arsch ablachen, erkläre ich kurz das Ponfar. Die Vulkanier haben sich dazu entschlossen, ihr Fortpflanzungsritual, wo sie jeglicher Emotion... Halt dein Maul. Okay, mach weiter.
Ey, du warst gerade gut dabei.
Nein, halt dein Maul, mach weiter.
Nein, ey. Andi, bitte. Ich bitte dich.
Okay. Die Vulkanier haben sich dazu entschlossen, alle 7 Jahre ihren Emotionen freien Lauf zu lassen und zu vögeln, was das Zeug hergibt. Ja, in diesen alle 7 Jahre...
Sie haben sich nicht entschlossen, es ist biologisch bedingt.
Ist es so? Ist
ja, die rasten komplett bedingt? Aus alle 7 Jahre. Das kann kein Entschluss sein.
Das ist schon sehr komisch, oder?
Ah, es ist eine Kombination aus beidem, nein.
Ex, vor allem.
Ich glaube, wenn sich zwei Partner vereinen. Es ist einfach der Samenstau,
nein.
Einfach alle 7 Jahre ein Niveau erreicht, wo du nicht mehr heben
kannst. Warte. Ehepartner haben das Ponfar immer gleichzeitig. Weil sie alle 7 Jahre Sex haben.
Die synchronisieren sich.
Exakt. Ja, das ist genau das wie bei der biologischen Geschichte. Menstruation.
Verdammte Scheiße. Das ist biologisch bedingt.
Möge es so sein. Also alle 7 Jahre erreicht der Pegel im Sack ein Niveau, wo die Vulkanier sagen, okay, jetzt muss ich braunen.
Ja, absolut. Ja,
zufällig jucken dann die Muschis.
Ja, wunderbar. Also wenn es kommt, dann kommt es halt. Ja. Alle 7 Jahre.
Genau. Und wenn diese 7 Jahre kommen, dann... Scheiß auf Emotion, scheiß auf Kontrolle, scheiß auf,
da wird so
auf Logik. Da verliert ein Vulkanier jegliches jegliche Kontrolle über sich selbst, ja, ja, und fängt einfach an, wuschig zu sein, rollig zu sein, ja, über alles herzufallen, was sich bewegt. Es ist aggressiv, also die Spezies Vulkania ist aggressiv.
Ja, ja.
Gewalttätig. Es reagiert speziell auf sexuelle Interaktion, ja, auf Anmachen und so weiter und so fort. Sprich, der Vulkanier ist so quasi der komplette Gegensatz zu dem, was er eigentlich im Normalfall ist.
Der geht ja so weit, der Vulkanier im Ponfar, dass er, wenn es nicht mehr anders geht, andere vergewaltigt.
Ja, und das absolut Krasse ist, er redet nicht darüber. Er hasst es, über das Ponfar zu reden.
Ja, das ist auch was. Wie unlogisch ist das?
Das ist für ihn das
Wenn du keine Emotionen hast, sollte es für dich kein Problem sein. Ey, du hast keine Emotionen? Dann sollte es für dich kein Problem sein,
dass ich dich jeden Tag vergewaltige. Das Problem ist, dass der Ponfar der komplette Ausbruch einer Emotion darstellt. Verstehst du? Es ist der komplette Gegensatz eines Vulkanier-Daseins.
Warum ist es unangenehm für sich zu...
Weil es einfach Shit ist. Das
aber
ist
sie genau haben doch das, keine Emotionen. Nein. Das ist das, was ich an ihnen hasse. Wenn du keine Emotionen hast, dann ist es dir scheißegal. Dann interessiert... Dann
in dem Moment ist es dir scheißegal, aber wenn du wieder Vulkanier bist, dann ist es das Letzte, worüber du reden willst, Mann.
Ja, aber warum? Du hast keine Emotionen. Wenn du keine Emotionen hast, kannst du darüber reden.
Nein. Stell dir vor, du bist Vulkanier und du hast einen Akt begangen, der so ungefähr das komplette Gegenteil davon ist, was deine Spezies und dein Bewusstsein ausmacht.
Ja, aber du solltest nicht in der Lage sein, dich zu genieren oder Peinlichkeit zu...
Ich weiß, was Fab meint. Also nehmen wir mal Tuvok, den wir alle ja jetzt als unseren Favorite Vulcan deklariert haben. Ja. Tuvok, der Vulkanier, der schwarze Vulkanier an Bord der Voyager, der Sicherheitsoffizier, supergeiler Typ, gespielt von Tim Ross, der ist extrem logisch, objektiv, er ist ein cooler, geiler Typ, er hat alles drauf, aber er ist extrem genannt, sag ich mal, es ist ihm sehr unangenehm, wenn über private Dinge von ihm gesprochen wird.
Und wie kann das sein? Wir reden über die perverseste, kränkeste, privateste Scheiße, die es nur gibt, und wir sind weit weg davon, logisch zu sein. Wieso ist er nicht dazu in der Lage, wenn er doch keine Gefühle hat?
Weil es ihm scheißegal ist.
Also, nein, wenn es ihm egal wäre, dann würde er einfach darüber reden und fertig.
Es gibt einige Worte, mit denen man Tuvok, den Vulkanier, charakterisieren kann. Und eines der Worte, das da ganz oben rangiert, ist gehemmt. Der Typ ist, der hat wahnsinnig viele Hemmungen. Da wirst du mir sicher zustimmen. Er hat Hemmungen, über sein Privatleben zu sprechen, über sein Sexualleben, über sein Liebesleben. Er will tatsächlich nicht mal seinen Geburtstag, sein Geburtsdatum der Voyager Crew preisgeben.
Weil es nicht logisch ist.
Nein, was ist denn bitteschön daran logisch, dich für dein Alter zu schämen? Wenn er wirklich logisch und objektiv wäre, wäre es ihm scheißegal, wie Fab sagt. Er würde alles rauslassen.
Was ist daran logisch, sich für ein Alter zu interessieren? Verstehst du?
Ja, natürlich. Da hast du natürlich recht, aber es ist auch unlogisch, das krampfhaft zurückzuhalten. Wieso gibt er den... Tuvok wird ständig genervt.
Weil es eine menschliche Eigenschaft ist.
Moment, jetzt habe ich dich. Pass auf, pass auf. Es wäre logisch, der Voyager Crew deine intimen Details zu nennen, weil sie dir dann nicht mehr auf den Sack gehen. Es gibt ja Neelix, den Chefkoch der Voyager, der einerseits witzig, sympathisch, aber auch ein echt nerviger Bastard ist. Der geht in irgendeiner Folge Voyager, Tuvok auf den Sack über sein Geburtsdatum oder irgendwas. Tuvok ist aber eigentlich jemand, der seine Ruhe haben will. Wenn er logisch wäre, wenn er wirklich eiskalt, 100% rational wäre, würde er die ganzen intimen Details in einer Excel-Tabelle aufschreiben und der Voyager-Crew öffentlich bereitstellen, denn dann würde ihm niemand mehr auf den Sack gehen.
Exakt. Und du kannst Vulkaner mit allen Fragen auf den Sack gehen. Die intim sind wie Schwein. Es darf bloß nicht um Ponfar gehen und um ihr Alter. Wenn du sie irgendwas über ihre Kultur fragst, über das fragst, was sie in ihrem Quartier tun, erzählen sie es jedes Mal bis ins kleinste Drecksdetail, wie sie meditieren. Sie bringen jedem ihre Meditation bei, was ihr privatestes überhaupt ist. Kein Problem. Nur die zwei Fragen darfst du nicht stellen.
Also
das ist unlogisch, das macht keinen Sinn. Es gibt keinerlei Relation, logisch gesehen, die verbietet, dein Alter zu sagen, aber die also, zulässt, deine religiösen Praktiken preiszugeben.
Es ist wirklich schon extrem, wie krass Vulkanier auf ihr Privatleben Wert legen. Ich kann es verstehen, dass die Bock darauf haben, alleine zu sein. Das hat jeder von uns mal. Die stehen darauf, alleine in ihrem Quartier rumzusiffen und zu meditieren. Das ist cool, das mögen die. Aber wieso darf das niemand wissen, was die da machen?
Nochmal, sie geben ja alles andere preis. Sie geben alles preis, was sie im Quartier machen. Sie unterrichten andere Spezies in ihren Meditationstechniken.
Techniken. Ja.
Alles, was privat ist, wie Sau. Du darfst bloß nicht fragen, wie alt es ist und was Ponfa ist. Ansonsten ist alles
gut. Das ist schon merkwürdig, oder?
Das ist
oder?
Mega unlogisch, macht keinen Sinn.
Wieso tragen sie überhaupt Klamotten?
Ja.
Wieso sind sie nicht nackt?
Wie schon mal. Ja, weil sie halt Gefühle haben. Ey, wenn.
Ja, sie
unterstützen pure wenn Logik. Es gibt aus purer Logik gesehen nur einen Grund, Klamotten zu tragen, um deine Genitalien zu
Dr.
schützen.
Dr. Manhattan aus Watchmen, der ist immer nackt,
ja.
Weil es keinen logischen Grund dafür gibt, nur, außer emotionalen
es gibt nur,
Charme.
Es gibt nur einen Grund, du schützt deine schwächsten Punkte deines Körpers.
Ein Vulkanier dürfte
Schuhe
keine.
Und Hose.
Ein Vulkanier dürfte. Müsste eigentlich völlig schamlos sein. Denn Scham ist nichts anderes als ein...
Aber ich sag trotzdem, ein Vulkanier würde eine Hose und Schuhe tragen, um die schwächsten Stellen seines Körpers zu schützen, was einfach unangenehm ist. Wenn du nackt bist, hast du hast Verletzungsgefahr.
Ja.
Ja, Pimmel, und die wird einfach nur kalt um die Eier.
Du lässt einfach nicht dein Pimmel da und rausbommeln, weil es halt gefährlich ist.
Aus Respekt gegenüber der anderen Spezies, weil dein Dong halt viel zu groß ist.
Ja, und das ist auch
das
noch logisch.
Das ist nur logisch.
Ja, das kommt auch dazu, du weißt, du lebst auf der Voyager, ein Föderationsschiff, wo das so und so gehandhabt wird, also machst du es einfach, weil es dir scheißegal ist, ob du Klamotten anhast oder nicht, es juckt dich nicht. Das ist das Wichtige. Aber das ist auch der Grund, warum ich hasse und ich liebe Vulkane gleichzeitig, gleichermaßen. Mhm. Ich liebe das, was sie angeblich sein sollen und ich hasse das, was sie wirklich sind.
Leute, ich habe schon drei
so Kreuze
an
dir,
diesem Podcast gemacht, an dem Moment, wo wir alle gesagt haben, dass Tuvok der geilste Vulkanier ist. Und damit ist dieser Podcast für mich erledigt. Das war einfach die Beschädigung, ja? Tuvok ist einfach cool.
Tuvok ist cool.
Oh, klar ist Tuvok cool.
Also.
Wären die Vulkanier denn als Spezies produktiv und lebensfähig?
Ja. Guck sie dir an, sie leben in irgendwelchen abgefuckten Höhlen, ja, und meditieren da und
warten. Nein.
Scheiße. Nein, sie haben eine konstruktive, in Anführungsstrichen, Ideologie. Bis zu dem Punkt, dass sie eigentlich auch Wissenschaft nicht wirklich unterstützen. Das ist auch was mir überhaupt nicht gefällt. Dass sie eigentlich Wissenschaftler zu sein, ist eigentlich unlogisch, weil was ist doch scheißegal. Was
ich meine, guck sie dir an,
wie immer wieder gezeigt, Menschen, dass Forschung ist eigentlich nicht so der Ding.
Guck, ja,
aber trotzdem sind sie scheiße weit entwickelt.
Aber guck sie dir an, wie sie die Menschen bremsen in Enterprise, der Serie. Wo sie Archer und Co. davon abbringen möchten, eigentlich den Weltraum zu erkunden. Das ist genau das, wo ich sage, die vulkanische Logik ist fehlbar.
Nee, ich kann das verstehen. Also bei Enterprise in der Serie ist es ja so, dass die Vulkanier systematisch die Menschen ausbremsen und immer sagen, ey, macht nicht so schnell, macht mal langsam, Freaks, okay? So sehr das die Menschen auch ankotzt und dich als Zuschauer, weil du ja auf Seite der Menschen natürlich bist bei Enterprise, wie fast immer bei Star Trek, ich kann das schon nachvollziehen. Die Vulkanier sind vorsichtig. Ich meine, wenn es eine Eigenschaft gibt, die du als Logiker haben solltest, wenn du dich in die unendlichen Weiten des Weltraums begibst, ist es dann nicht die Vorsicht? Vor allem, wenn es, wie in der Welt bei Star Trek, so viele feindselige Völker und Probleme und Weltraumanomalien gibt,
Nein, du musst Risiken eingehen.
Ja, aber das Motto,
du nicht voran.
Das Motto der Vulkanier ist halt nicht to boldly go, sondern das Motto der Vulkanier ist...
Und sie haben ja Recht behalten.
Ja,
und sie haben ja in den ersten Folgen von Enterprise Recht behalten.
Voll, ja.
Die bauen Scheiße, das ist alles zu spät. Ja, aber wie gesagt, ich liebe und hasse sie aus beiden Gründen. Es ist ich wünsche mir mal eine Spezies in Star Trek, die wirklich nur logisch ist. Wirklich keine Gefühle hat, ohne Hintergrund.
Das sind die Borg.
Nein.
Ja.
Doch. Nein, leider doch. Nicht ganz.
Doch.
Nicht ganz.
Definitiv.
Nein,
wo lassen sind sich
Borg,
die
wo sind die Borg nicht logisch?
Wo sind die Borg?
Es ist nicht logisch, sich so unfassbar krank fortzupflanzen durch Assimilation. Oh Gott, bin ich blau. Jetzt sag's.
Assimilation.
Es ist
nicht ja, logisch. Aber Moment, das ist halt
so. Ist das nicht logisch? Ja. Das ist für deinen primitiven Verstand nicht logisch.
Also die während die Borg und die Menschen sehr auf Expansion stehen, die wollen sich im Weltall ausbreiten, sind die Vulkanier klassische Isolationisten. Die Vulkanier wollen unter sich bleiben. Und die Vulkanier sind eigentlich auch Rassisten, oder?
Aber die übelsten.
Die Vulkanier sind die doch übelsten. Echt Rassisten.
Ja, definitiv. Die missheißen alles, was nicht
nein, Mann, nein, gebärt. Nein. Sind sie nicht,
Doch.
Sie sagen dir einfach nur auf den Kopf zu, was sie extrapolieren aus dem, was sie nicht wissen.
Aber das Leute,
kommt halt rassistisch ja, rüber.
Wenn wir mal ehrlich sind, sind doch fast alle Spezies bei Star Trek außer den Menschen die Rassisten, oder? Von fast jeder Spezies bei Star Trek hört man mehr als einmal, dass Angehörige aller anderen Spezies nicht so viel wert sind wie die eigenen.
Außer die Borg, die assimilieren alle.
Gut, das stimmt. Die Klingonen.
Ja, die Borg sind die einzigen Nicht-Rassisten.
Für die Klingonen
die Borg sind die coolen.
Für die Klingonen sind alle anderen Spezies sowieso Untermenschen und ehrlose Wichser. Für die Ferengi sind alle anderen Spezies Leute, die es nicht drauf haben, Profit zu machen. Ja, für was haben wir noch gesprochen? Für die Borg. Ich weiß nicht, für die Borg sind
Borg
halt
sind
an die vielleicht nicht im Prinzip, aber für die Borg sind alle sind Menschen, die nicht zu ihrem Kollektiv gehören. Nicht perfekt.
Das ist aber kein Rassismus, nee, weil sie versuchen, diese Menschen so. In ihre Kultur zu integrieren.
Und für die Vulkanier sind halt besonders die Menschen irrationale kleine Kinder.
Was
aber,
auch absolut
aber,
stimmt.
Ja, aber das ist eigentlich auch nur eine objektive Feststellung, oder?
Also, das ist auch außerhalb des Star Trek-Universums der Fall.
Also wenn die Vulkanier Kontakt hätten mit einer anderen rationalen, logischen Rasse, würden die sich, glaube ich, super mit denen verstehen, oder?
Wahrscheinlich, aber sie reden auch genauso über Ferengi, über...
Ja, das sind halt auch einfach Kinder.
Ja, aber sind wir auch. Ich glaube, in der Realität würden wir im Weltall echt untergehen, Mann.
Vulkanier sind, glaube ich, ja.
Kontakt.
Ich glaube, Vulkanier sind doch keine Rassisten, sie sind einfach nur die einzigen, die den Durchblick haben.
Nein!
Sie würden zumindest nicht hergehen und uns wipen, wenn es drauf ankommt.
Es ist eine dünne Linie zwischen Rassisten und jemand, der einfach mal knallhart extrapoliert, was er von dir denkt.
Einen Widerspruch stelle ich gerade auch noch bei den Vulkaniern fest. Und zwar die Aufnahme der Menschheit in den galaktischen Club geschah ja durch die Vulkanier. Also als die Menschen den Warp-Antrieb erfunden haben im Jahre 2060, ne, der erste Kontakt.
Oh, 2160?
Ist ja Wurst. In den 60er Jahren des 21. Jahrhunderts haben die Menschen den Warp-Antrieb entdeckt. Und die Vulkanier haben sich dann den Menschen zu gezeigt. Ja? Das ist ja übrigens die galaktische Zoo-Hypothese, dass es da draußen Aliens gibt, die uns beobachten, die aber uns noch nicht kontaktieren, weil wir noch zu primitiv sind. So, was haben die Vulkanier gemacht? Die Vulkanier haben den Menschen gezeigt, was der Weltraum zu bieten hat. Die Vulkanier haben uns Technologien gebracht, die haben uns gezeigt, wie man mit Technologien richtig umgeht.
Sie haben uns keine Technologien gegeben.
Aber...
Das Einzige, was die Vulkanier gebracht haben, ist ihre Anwesenheit auf der Erde.
Moment, die Vulkanier waren schon in der Phase der jungen interstellaren Menschheit so eine Art Guide. Also die haben
sie waren Guide, aber sie haben keine Technologie gebracht. Im Gegenteil,
Sie haben sie eher gebremst. Das stimmt. Bei Enterprise kommt das eher so rüber, dass die Vulkanier uns gebremst haben. Danke. Egal. Fakt ist, die Vulkanier haben uns den Weltraum näher gebracht. Die haben sich uns angeboten als so eine Art Guide. Das passt, finde ich, nicht so richtig zusammen mit dieser isolationistischen Nummer. Denn die Vulkanier, wie man sie kennenlernt, sind eigentlich so drauf, dass sie sagen, hey, wir haben unseren Planeten, unser Sonnensystem, das reicht uns. Wir haben hier unseren kleinen geschützten Raum. Fuck off, was im Rest der Galaxie passiert. Wir sind hier, uns geht's gut. Warum sollten die im Universum rumfliegen und irgendwelchen Affenvölkern, so wie uns Menschen, zeigen, was der Weltraum zu bieten hat. Warum haben die uns nicht ignoriert?
Zwei Antworten.
Wollten sie uns kontrollieren?
Antwort Nummer eins ist die Star Trek-Antwort.
Was für ein Ding?
Die Star Trek-Antwort, wo auch immer wieder gesagt wird, dass es eigentlich unlogisch ist, Forschungsschiffe zu haben, dass das eigentlich nicht gemacht wird, weil es egal ist. Die echte Antwort ist, wenn du wirklich logisch denkst, dann forschst du so viel du nur kannst. Du forschst, du willst alles wissen und du willst das kleinste Detail über alles wissen.
Also reden wir über Borg.
Ja, prinzipiell in dem Fall schon.
Wird.
Nee.
Doch.
Und das ist was, ich komme mit den Vulkanen nicht klar. Wie gesagt, Die eine Hälfte liebe ich, die andere hasse ich. Und die, die ich hasse, ist genau sowas.
Die Vulkanier werden nicht dargestellt als Forscher um jeden Preis. Die Vulkanier sind sehr vorsichtig.
Ganz im Gegenteil, die Vulkanier werden, es wird sogar mehrmals gesagt, besonders bei Enterprise, dass es unlogisch ist, Forschungsschiffe zu haben, dass man, dass das Forschen nicht anerkannt ist. Und aber das ist so unlogisch.
Ja, das verstehe ich.
Doch. Ja, Paul. Der Paul, Mann, dumme Sau. Glaub's mir. Es wird mehrmals gesagt.
Was sagt die?
Das
im Wortlaut bitte.
Ja, Zitat habe ich auf Lager.
Pi mal Daumen.
Pi mal Daumen sagt sie, dass Vulkane keine Forschungsschiffe haben, weil das keinen Sinn macht.
Das ist ein Quatsch. Natürlich haben die Forschungsschiffe.
Ja, aber sie sagt es, dass Forschen an sich keinen Sinn macht.
Quatsch, sie ist doch eine Forscherin, Mann.
Nein, ist sie nicht. Sie ist nur beauftragt.
Alle Vulkanier sind Forscherinnen.
Sie ist nur beauftragt, die Menschheit zu überwachen. Und
das, ja, sie im Speziellen, aber was
sie sagt,
die vulkanischen Schiffe?
Deswegen hasse ich sie ja so. Sie sagt
Fab, das. Fab, die Vulkanische Wissenschaftsakademie, und das wird relativ häufig gesagt und gezeigt, ist eine der Institutionen auf diesem Planeten.
Ja, aber sie sagt trotzdem, Forschungsschiffe zu haben. Ich sage jetzt nicht, dass
du
sagst,
Fab, da verwechselst du irgendwas, weil die Vulkanier haben definitiv nur Forschungsschiffe.
Sie sagt es. Sie sagt es.
Nein, definitiv
doch,
sagt sie das nicht.
Sie sagt es. Und deswegen hasse ich sie so sehr. Ja. Sie sagt es.
Okay. Scheiß drauf, Leute. Ich kann immer.
Wir machen für heute Schluss, glaube ich.
Ich kann immer.
Wir haben wirklich.
Schauen wir den Schluss nochmal an.
Ja, finde ich
ja, gut. Ja, Prost. Tschüss.
Oh, wie ist dein Glas? Also,
Red macht den Abspann.
Oh. Ah, wir haben den ersten Teil unseres Lexikons haben wir abgeschlossen. Wir sprachen über die Menschen, über die Klingonen, über die Borg, über die Ferengi, über die Vulkanier, über einige spannende Spezies im Star Trek-Universum. Freut euch, liebe Kack- und Sachhörer und Fans, schon mal auf den zweiten Teil. Da erwarten uns unter anderem so illustre Gäste wie zum Beispiel das Dominion, oder?
Oh ja, die Rogen.
Die Romulaner, vielleicht die ein oder andere Delta-Quadrant-Spezies.
Wie heißt diese abgefahrene Spezies, die Organe von anderen Spezies entnimmt, um zu überleben?
Ah. Vidiana.
Vidiana, oh, die sind so geil.
Oh, wir haben aber noch viel, viel Stoff, um den zweiten und vielleicht sogar dritten Teil unserer Star Trek-Rassenkunde zu machen.
Spezies 8472.
Oh. Zum Bleistift.
Oh, ja.
Wir sehen uns. Folgt uns bei Facebook oder bei Twitter. Besucht uns auf unserer Website www.kackundsachgeschichten.de.
Hashtag Kack und Sach.
Guckt mal auf unserer Patreon-Seite vorbei. Und wir machen dann den Sack zu.
Seven of Nine, assimilier mich.
Ja. Wir schließen die Luftschleuse. Fab, Andy und Fred sagen
Tschüss.